Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden getroffen hast aus einem großen IT-Projekt, der nachgesagt hat, Markus, das war so geil, das machen wir gleich nochmal.
Vergnügungssteuer, richtig.
Es ist immer die Hölle, aber das ist ja interessant, weil daher kommt ja auch die Wertschöpfung, weil es ja so schwer ist, weil das Thema so kompliziert ist. Und in dem Markt sind wir mit Spryke aktiv.
Ich glaube, einer der Leitsprüche ist auch Innovate or Die. Das meinst du aber schon ernst. Also Stillstand ist keine Option.
Das meine ich total ernst. Und früher konnte man sagen, ja, bla bla bla, ja, Graf, war schön hier im Vortrag, ne, tschüss. Jetzt machen wir die ganz normale Vertriebstagung weiter. Aber jetzt ist es wahr. Jetzt sind wir quasi in vielen Fällen schon so an die Ecke gedrängt. Nichts machen ist die allerteuerste Option. Ja.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Alex Graf von Spryke. Er ist ein absoluter E-Commerce-Experte, wahrscheinlich der größte Experte, den wir haben in Deutschland, betreibt auch den Kassenzone-Podcast, hat seine unternehmerische Karriere begonnen mit Abi-Partys, hat einige Unternehmen auf dem Weg aufgebaut, unter anderem auch den About You-Start in Deutschland begleitet. Heute ist der Alex Experte rund um das Thema Amazon, Shein, Temu, kann uns genau sagen, wie sie den Mittelstand hier in Deutschland auseinandernehmen oder ob es noch eine Chance gibt für uns daraus zu kommen. Und zur ganz großen Not kann der Alex sogar Bullen kastrieren auf seinem Bauernhof. All das lernen wir heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Alex.
Danke für die Einladung, Markus.
Sehr, sehr gerne. Kannst du ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, Alex Graf. Die meisten kennen mich tatsächlich unter dem Label Kassenzone. Das ist ein Blog, was ich 2008 mal gegründet habe, damals noch unter dem Motto Web 2.0.
Blog.
Genau, seit 2014 eher ein Podcast. Dazu betreibe ich noch ein paar andere Podcasts, habe aber noch viel gegründet, unter anderem E-Tribes, damals noch zusammen mit Nils Seebach und Tarek Müller. Daraus ist so auch ein bisschen About You entstanden. Die letzten 10 Jahre habe ich mich sehr stark bei Spryke engagiert als Co-CEO und Co-Gründer an E-Commerce-Software. Unternehmen und gerade bin ich wieder ein bisschen freier und kann in diesen Zeiten von wilder AI und Claude-Bot und Co. Finde jetzt auch mal 1-2 Stunden am Tag, um zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Du bist ja quasi der E-Commerce-Experte und da geht es jetzt ja richtig mit dem Thema auch ab, ne? Also es ist ja auch...
Es geht wieder ab, muss man sagen. Mhm. Also ich hatte 2014, 15 gab es viel Nachfrage. Da ist irgendwie Amazon richtig groß geworden. Da wurde Zalando sehr erfolgreich, profitabel dann auf einmal an der Börse. Da ist E-Commerce, hat sich etabliert. Ja. Und dann war so gefühlt ein 8-Jahres-Loch. Da ging es nur noch um Amazon. Mit Amazon, Sellerprogramm, Vendorprogramm. Und viel mehr kam da gar nicht. Da kamen auch jetzt gar keine großen Übernahmen, Aktivitäten. Also Kerneuropa war sehr Amazon. Zentrisch und erst mit Temu und Shein 2023 wäre ein richtiger Ruck durch die Landschaft gegangen, die ja auch Amazon ein bisschen nervös gemacht hat. Sieht man ja mit sowas wie Amazon Haul. Wir sagen, das ist ja der Zong des E-Commerce. Schlechteste Website zurzeit gehört Amazon. Und das führt natürlich auch wieder zu mehr Nachfrage nach meinen Denkdienstleistungen. Die waren aber 8 Jahre nicht so gefragt.
Ja, wir werden auch mal gucken, wie wir das mit dem Mittelstand vereinen. Weil am Ende des Tages, zuerst hat Amazon so ein bisschen den German E-Commerce-Mittelstand gekillt. Jetzt wird Amazon durch Shein, Temu und Co. so ein bisschen gekillt. Wir müssen mal gucken, wie das weitergeht. Da hoffe ich mir auch noch den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, die ja oft mittelständische Unternehmen betreiben und ja im E-Commerce auch alle Gas geben wollen. Aber oft fehlt so ein bisschen der Zugang dazu. Wenn wir auf den Start zurückgehen, Kernfrage. Bist du selber quasi Teil einer Unternehmerfamilie oder bist du eher der erste Unternehmer jetzt in der Familie, in der jüngsten Vergangenheit?
Ich bin nicht Teil einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist Pfarrer. Meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Also wir sind ganz, ganz klassisch aufgewachsen. Und ein iranischer Entertainment-Unternehmer aus Kiel hat 1997 mal eine Ausschreibung gemacht und hat Leute gesucht, die für ihn Abi-Partys in seinem Club veranstalten. Und diese Ausschreibung hat ein Kumpel von mir gewonnen. Und da hat er gesagt, komm Alex, wir machen das jetzt zusammen. Und das war mein Einstieg ins Unternehmertum.
Also du bist nicht der Erste, der sitzt, der Abi-Partys macht. Ihr habt denn wirklich, in Norddeutschland war die Ecke, wo du gewohnt hast, oder?
In Kiel, ja.
In Kiel, okay. Da bist du auch selber zur Schule gegangen?
Ja.
Und hast denn quasi deine eigene Abi-Party als erstes mitveranstaltet oder warst du da schon raus? Und hast
Nee, also ich hatte da noch gar kein Abitur, sondern wir haben 97 angefangen mit so ein bisschen Club-Partys und dann 98 haben wir, glaube ich, die erste Abi-Party aller Kieler Schulen gemacht. Das gab es damals noch nicht und da haben wir dann an jeder Schule so einen Vertriebsmitarbeiter gesucht und gesagt, okay, du verkaufst jetzt erstmal Tickets an die Frauen. Und dann kommen die Männer nämlich von ganz alleine und kriegst 50 Cent pro verkauften Ticket oder 50 Pfennig noch pro verkauften Ticket. Klar. Das war, glaube ich, noch vor Euro.
Vor 2002, ja.
Genau. Und das hat mega funktioniert. Und damit konnten wir zuerst die Clubs füllen. Und dann haben wir angefangen, okay, das kann nicht so schwer sein, einen Club zu machen. Kommt ein bisschen Licht und ein bisschen Deko und DJ in so eine Mensa geht auch. Und dann haben wir das in Kiel etabliert.
Wie viele Leute kamen auf eure Abi-Partys?
Bis zu 4.000 Leute.
4.000 Leute? Wie viel Kohle verdient man mit Abi-Partys bitte, wenn da 4.000 Leute kommen?
Es waren so ein paar Abi-Partys, also wir haben 2-3 Jahre haben wir es geschafft, so in dieser Größenordnung, 3.500, 4.000 Leute. Ich würde sagen, all in, also vorversteuert, sind da vielleicht 6.000, 7.000 Euro hängen geblieben.
Für eine Abi-Party mit 4.000 Leuten?
Ja.
Die ihr dann durch zwei teilen musstet?
Die wir durch mindestens zwei teilen mussten, auch noch versteuern mussten. Du hast natürlich schon auch viel Diebstahl. Ne? Sozusagen ist ja ein Cash-Geschäft. Ja. Da verschwindet schon mal der ein oder andere 50-Euro-Schein unter dem Tresen. Die Leute kommen oder kamen damals, das ist ja heute kein Thema mehr, dass die Jugendlichen sich besaufen, aber damals kamen sie schon besoffen mit Bier von der Tankstelle bei der Party an, haben dann vielleicht noch einen Flens getrunken oder ein Sinalco-Mischgetränk. Und mehr Umsatz gab es da nicht, also 3-4 Euro.
3-4 Euro pro Person den ganzen Abend?
Genau.
Ist das ein Kieler norddeutsches Problem oder ist das in ganz Deutschland, würdest du sagen, soweit, die Herausforderung?
Soweit habe ich das noch nicht analysiert, aber es war halt damals so. Jetzt trinken sie ja gar keinen Alkohol mehr oder gehen ja gar nicht mehr auf Partys. Ist ja gar kein Thema mehr, dass die Jugend sich da auf irgendwie Partys verabredet. Ich weiß ganz gut, deswegen gibt es auch keine Abi-Party-Veranstalter mehr, die hier in den Podcast kommen in den nächsten Jahren. Aber es war eine interessante, also man nennt eine ganze Menge zum Thema Feuerwehreinsätze, wenn irgendjemand den Alarmknopf drückt, zum Thema Sachbeschädigung, Sicherheitsmanagement. Unsere erste Party, die wir selber veranstaltet haben, war in dem ganz neu gebauten Kieler Fährterminal. Und,
neu gebaut,
Megaboden, alles aus Glas. Naja, pass auf. Und dann haben wir, das war so ausgelegt für 2.500 Leute. Und dann haben wir gesagt, wie viele Sicherheitsleute braucht man denn eigentlich dafür? Und dann waren wir ein bisschen doof. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Eingänge. Einer muss halt mal ein bisschen rumlaufen, also 3.
Ja.
Naja, dann haben wir irgendwie doch noch kurz einen Tag vorher nochmal irgendwie 20 Leute organisiert. Die brauchen wir dann auch, um das zu bändigen. Aber man kommt da schon unternehmerisch ordentlich ins Tun und das hat Spaß gemacht.
Okay, also wir halten fest, es gibt relativ wenig Umsatz. Dafür war ja dann die Marge schon wieder okay bei fast 40-50%.
Ja.
Aber du hast natürlich das große Risiko von Schäden, Feueralarm und Dingen, die so passieren können. Das heißt, wenn ihr mit 4.000 Jugendlichen da durch seid nach einer Abi-Party, sah die Location jetzt nicht zwangsläufig besser aus als vorher.
Ja, war schon okay. Tatsächlich, was am schlimmsten aussah, sind Darmklos. Also ich glaube, es gibt auf großen Veranstaltungen nichts, was so schlimm aussieht wie Darmklos. Ansonsten war es okay und wenn sich da irgendwie Leute mal ein bisschen gehauen haben, dann schmeißt man die raus und hauen sich draußen weiter, dann ist ja nicht mehr das Problem des Veranstalter.
Was machen denn die Frauen auf den Toiletten, dass sie so schlimm aussehen? Vor
allem ich auch. Müsste man vielleicht mal mit einer Reinigungskraft eruieren, die öfter auf diesen Veranstaltungen ist. Aber es gibt, ich glaube, es gibt keinen unattraktiveren Ort auf Großveranstaltungen als Darmtoiletten.
So, dann hast du aber, also wie lange hast du Abi-Partys gemacht?
4 Jahre.
Okay, 4 Jahre, da haben ein paar 10.000 Leute irgendwie dann durchgeschleust, waren viele Partys.
Genau.
Du hast dann relativ schnell dich dem Mittelstand zugewandt und ihr habt Webseiten programmiert, ne, für Mittelständler.
Ja, erstmal mussten wir ja selber Webseiten bauen für die Abi-Party-Geschichten. Damals gab es ja auch noch so Gästebücher, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, an die Anfänge des Internets, wo Leute dann ihr Feedback eintragen konnten. Ist ganz interessant, was man da bei WebArchive noch findet, an den Einträgen.
Ja.
Und dann haben wir diese Fähigkeit, irgendwie HTML-Seiten im Grunde genommen zusammenzutragen, haben wir dann auch auf ein paar Mittelständler übertragen in der Region. Ich wollte gerade, wie hieß denn die Firma? Baltic Design GbR.
Baltic Design.
Okay. Genau.
Die gibt es heute noch?
Nein. Okay. Lange nicht mehr. Konnten da so ein bisschen Mittelstandsdienstleistungen erfahren. Das habe ich dann mit in die Uni genommen. Dann haben wir so...
Hast du studiert?
BWL.
In Kiel?
BWL, Schwerpunkt IT. Und da haben wir dann so Austauschforen programmiert. Campus Zentrale hieß das damals. Ein frühes Facebook, wie Erik Pott soweit in meinem anderen Podcast erzählt, was ich angeblich gebaut hätte. Das haben wir dann auch skaliert, haben dann in Hamburg noch ein paar Sachen übernommen und haben dann Campus Zentrale in verschiedenen Städten betrieben. Das war so 2003, 2004.
Also für die einzelnen Unis oder Hochschulen?
Ja, Hochschulen, da war die Idee sozusagen, jeder Fachbereich hatte eigene Foren, da gab es noch kein Facebook, es gab kein WhatsApp, das gab es noch alles nicht. Es gab so verteilte Forum Romanum Links hier und da mal. Es gab noch die Asten, die dann irgendwie mit Papierkopien Lösungen verteilt haben, also komplett veraltet. Und damit habe ich mich ein bisschen verdingt und irgendwann bin ich dann abgebogen nach dem Studium, habe dann ein paar Jahre bei Otto gearbeitet.
Okay, also du warst so angestellt zwischendurch, hast bei Otto im E-Commerce gearbeitet, ne?
Otto E-Commerce war glückliche Fügung. Also ich war einfach nicht schlau genug an der Uni, damit es dann für einen Abschluss gereicht hätte, der mich dann in die Beratung oder ins Investmentbanking gebracht hätte. Also bin ich im Handel gelandet. Kenn hatte ich. Da einen guten Chef, Björn Schäfers, der hat Shopping 24 Match gemacht. Der hat mich viel gefördert. Ich habe da viel gesehen, viel gelernt. Am Ende war es Erwachsenenbildung. Wir haben Folien gemalt, um den Vorständen zu erklären, guck mal, das passiert gerade im E-Commerce.
Und aber das war die Zeit, wo Otto in den E-Commerce massiv reingegangen ist.
Er hat sehr stark investiert, aber es war auch eine Zeit, wo wir eigentlich diskutieren mussten, hey, wir müssen mehr machen im Bereich so SEO, SEA. Und es ist übrigens nicht Googles Aufgabe, von alleine zu erkennen, dass Otto die beste Modekompetenz hat und immer uns auf eins zu listen. Und das war schon auch Überzeugungsarbeit, die man dort leisten musste.
Das hast du aber 5 Jahre durchgehalten?
Das habe ich 5 Jahre durchgehalten, ja.
Und hast du den selbstständig gemacht, ne?
Habe mich selbstständig gemacht mit einem Business, da ging es darum, Personal Dienstleistungsanzeigen, also Stellenanzeigen irgendwie auf verschiedenen Portalen zu vermarkten. Die Moin Moin GmbH.
Die Moin Moin GmbH.
War ja ganz kreative Namen. Bin dann irgendwann mit Tarek und Nils zusammengekommen.
Tarek ist Tarek Müller.
Tarek Müller, Gründer. Der hat damals eine Agentur, die ist Net Impact in Hamburg. Mhm. Da haben wir da zusammengearbeitet. Daraus sind viele spannende Projekte, Beteiligungen auch entstanden.
Was für welche Beteiligung?
Wir hatten eine Beteiligung mit dem Bauer Verlag, auch mit Otto hatten so einen Multi-Marketplace-Ding da gebaut. Damals war halt die Idee, geil, wenn du einen BWLer hast, jemand, der IT kann und so ein bisschen Marketing, kannst du eigentlich jedes Business betreiben. Also, aber diese Naivität hat natürlich auch viel Lernkurve erzeugt. Und aus diesen Beratungstätigkeiten ist dann später About You hervorgegangen.
Das war Weihnachtsfeier oder so? Wie war das?
Nach einer Weihnachtsfeier haben wir dann quasi einen Workshop gemacht, bei Otto gemacht.
Ja.
Und daraus ist dann quasi unter anderem die Idee About You gegangen. Ich habe hart dagegen votiert. Ich habe gesagt, hätte viel mehr Sinn gemacht, irgendwie ich habe quasi für ein Logistik- oder Finance-Business gepitcht.
Ja.
Aber das ist nicht genommen worden. Und das haben wir dann ein bisschen weiter inkubiert und sozusagen vor allem Tarek hat das gemacht und der ist dann auch das Geschäftsführer, hat das dann aufgebaut für Otto.
Hat dich Otto überstimmt oder haben dich deine Mitgesellschafter quasi überstimmt für die anderen Modelle?
Nee. Das war quasi, Ottos Auftrag war damals, entwickelt ein B2C-Geschäftsmodell und mit Zalando irgendwie.
Das ging quasi, wir haben gesehen, was da in
Berlin
passiert.
Tarek hat auch gesagt, dass Tarek ist ja super schlau. Der hat auch gesagt, viel geiler irgendwie Schaufeln verkaufen, statt jetzt hier selber diese sozusagen Gold zu schürfen. Aber das war halt die Zeit und dann haben wir das Unternehmen dann geteilt, haben E-Tribes als Beratungsfirma rausgespinnt. Daraus ist dann unter anderem auch Faktor A noch entstanden, Amazon-Beratungsagentur dann 2-3 Jahre später aus einem Podcast heraus mit Flo Heinemann ist dann auch Spryker entstanden.
Ah, okay. Das heißt, dass Tarek quasi an Otto verloren, der ist bei euch raus und hat quasi sich immer über Audioaufbau bei Otto gekümmert.
Genau.
Was ja auch sehr erfolgreich war, zum Schluss ja mit Zalando gemerged wurde. Also irgendwie ist das Ziel ja dann vielleicht erreicht worden für alle. Müssen wir mal schauen.
Doch. Müssen die verschiedenen Stakeholder für sich bewerten.
Genau. Ja. Ihr habt dann aber weitergemacht, habt eine Amazon-Agentur aufgebaut, die habt ihr, glaube ich, auch verkauft.
Ja.
Recht erfolgreich. Also Amazon-Agentur hatten wir ja den Kollegen Bechler hier von Fondrow. Im Endeffekt geht es darum, dass du Händler auf die Plattform bringst und über Amazon verkaufst. Das alles mit strukturierten Daten und allem, was dazugehört. Das war ja, glaube ich, vor gut 10 Jahren ein Riesenhype auch.
No? Ja, passt.
Und dann, genau, Spryker ist ja, glaube ich, auch ein Project A, eine Beteiligung von Florian Heinemann. Ja. Ne? Was macht Spryker? Also ich habe mitgenommen, SAP und Salesforce sind so irgendwie der Wettbewerb. Ihr betreut Kunden wie Hornbach und Aldi, also richtige Big Shots auch. Was macht ihr da?
Naja, der Pitch, den wir quasi 2014, 2015 in den Markt getragen haben, war, Zalando verkauft nicht bessere Hosen als Otto, aber sie verkaufen Hosen besser. So, und dieses besser verkaufen heißt ja damals schnellere Webseite, ein deutlich kürzerer Zyklus, was Innovation angeht. Also sozusagen Adaptability ist ja die Kernkompetenz, die du brauchst, irgendwie im Online erfolgreich zu sein. Egal wie viel Kohle du hast, wie strategisch wertvoll du dein Netzwerk irgendwie gestrickt hast, du musst halt schnell sein. Und wir haben gesagt, die Software, die es im Markt gibt, die reicht nicht mehr aus, um das nächste Zalando zu bauen. Du brauchst eine andere Software. Also lass doch die Software nehmen, die auch mal bei Zalando im Einsatz war. Mhm. Und Spikers Vorgänger haben ja quasi Bezüge zu den Rocket-Internet-Technologien, Edison Bob, danach hieß es dann Eve und Z bei Project A. Das haben wir quasi dann genommen. Ja, darauf wurde HelloFresh aufgebaut und Linio und Afici. Wir haben gesagt, okay, daraus bauen wir ein Produkt, was aber dafür da ist, unsere Kunden schneller und besser zu machen. Na, vor 10 Jahren dachten wir noch, das ist halt sehr geil für so reine E-Commerce-Companies, wie so Notebooks Billiger und Co., die müssen ja mal weg von Magento oder dem selbstgebauten.
Grüße an Martin.
Genau. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, eigentlich ist das sozusagen der Case für die B2B-Unternehmen, weil die halt viel komplexere Geschäftsmodelle haben, viel mehr abbilden müssen, keiner mehr Bock auf irgendwie SAP hat. Aus meiner Sicht ist SAP Europa wahrscheinlich sozusagen die größte Innovationsbremse, die wir haben. Nicht an der Börse, aber quasi, es gibt ja kaum einen CTO, der sagt, mega, das hilft uns weiter, wir machen besseres Business für den Kunden, unser Unternehmen wird schneller. Das heißt, die Leute wollen sich davon abkapseln und wir haben quasi den Commerce-Part dafür geliefert. Mhm. Und gesagt, du kannst dich ein Stückchen unabhängiger machen, du bekommst mehr Kontrolle und damit sind wir quasi mit Spark an den Markt gegangen. Das könnte man so ein bisschen zusammenfassen unter dieser Composable-Klammer. Das war ja so eine Entwicklung, die Gartner dann gepusht hatten. Das hat sich, das hat sehr gut funktioniert und es haben sehr viele Unternehmen auch gekauft.
Aber nicht im ersten Schritt, um von SAP wegzugehen, das ist schon...
Nicht das ERP, aber was du ja vermeiden möchtest, ist ja in der Gefangenschaft von einem Suite-Anbieter zu kommen. Also du willst, wenn du jetzt alles von Salesforce kaufst, alles von SAP oder alles von Oracle bei vielen unserer US-Kunden, hast du eine große Abhängigkeit. Nun kriegst du im Grunde genommen jedes Jahr nur eine Lizenzkostenerhöhung, ohne dass irgendwie der Output besser wird, ohne dass dein Produkt besser wird, ohne dass die Customer Experience besser wird. Du kaufst einfach nur, musst mehr für die Lizenz ausgeben. Und um das zu mitigieren, und in Deutschland ist natürlich sehr stark ein SAP-Thema, musst du halt weg dann von SAP Commerce oder von anderen SAP-Lösung. Und in anderen Ländern ist es vielleicht stärker Salesforce-basiert. Das ist ja uralt Technologie, die aber teilweise verkauft wird. Also insbesondere Salesforce verkauft ja wirklich Technologie. Da kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass da jemand bereit ist, Geld für zu zahlen.
Ist wirklich so schlimm?
Es ist wirklich so schlimm, ja.
Eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.
Ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, aber nicht, weil sie so ein geiles Business machen, mit dem die Unternehmen so viel Geld verdienen und so viel mehr Umsatz machen, sondern sie sind vertrieblich extrem geschickt. Sie sind sehr tief embedded.
Also du kommst einfach nicht weg als Kunde.
Du kommst nicht weg und es gibt natürlich so auch eine symbiotische Beziehung zwischen den CIOs, die dort ja auch von Salesforce eingeladen werden, auf die Bühne geladen werden, die sich dann entsprechend so die nächste Rolle versprechen. Sozusagen IT ist halt immer noch fucking kompliziert. Ne? Und das ist ja auch immer noch kein Thema, obwohl wir vor 10 Jahren, das war eine Gründungsthese, Unternehmen werden stärker IT-zentrisch, die schaffen es quasi, den CTO zum CEO zu machen oder den CIO zum CEO. Das ist eigentlich auch im Mittelstand nicht passiert. Es gibt immer noch sehr wenig IT-Kompetenz. Ja. Es wird immer sehr wegdelegiert. Ach, dann nehmen wir irgendwie Salesforce oder SAP oder wir nehmen ServiceNow. Da liegt aber aus meiner Sicht immer noch der mit Abstand größte Renditehebel. Also auf der Kostenseite liegt ein sehr, sehr großer Hebel darin. Beim Thema Automatisierung, Daten liegt ein sehr, sehr großer Hebel. Und das macht mich auch quasi Hoffnungsfall für Deutschland, weil du hast quasi Potenziale, die sind jetzt seit 20 Jahren nicht gehoben. Die meisten großen IT-Projekte, die Unternehmen gemacht haben, haben in den 90er Jahren angefangen mit dem ERP-Projekt. Ist immer noch so. Ja. Ne? Und die Projekte machen ja keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden getroffen hast aus einem großen IT-Projekt, der nachgesagt hat, Markus, das war so geil, das machen wir gleich nochmal.
Vergnügungssteuerpflichtig.
Es ist immer die Hölle, aber das ist ja interessant, weil daher kommt ja auch die Wertschöpfung, weil es ja so schwer ist, weil das Thema so kompliziert ist. Und in dem Markt sind wir mit Spryker aktiv.
Werbung.
Kennst du das? Dein Arbeitstag startet und bevor du überhaupt einen Kaffee in der Hand hast, wirst du von Zahlen, Reports, Freigaben und Rückfragen überrollt. Alles wichtig, alles dringend. Aber es geht auch anders. Mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzmanagementlösung unterstützt seit Jahren erfolgreiche Unternehmen dabei, ihre Finanzen schneller, transparenter und intelligenter zu steuern. Mit Echtzeit-Insights, Automatisierung und ganz neu mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst dir die wichtigsten Kennzahlen des Tages zusammen, unterstützt bei wiederkehrenden Aufgaben, erstellt Auswertungen und hilft sogar beim Formulieren von Nachrichten oder Erinnerungen. Du entscheidest nur noch über Tonfall und Feinschliff. So startest du mit einem klaren Kopf und kannst dich auf Wachstum, Strategie und echten Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Intacct selbst einmal ausprobieren möchtest, gibt es für alle Mittelstars, Hörerinnen und die Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate für die cloudbasierte Finanzmanagementlösung Sage Intacct inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus modernem Finanzmanagement und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier es einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/mittelstars, sage.com/mittelstars. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Okay, und Spryker war ja auch wirklich, also großes Ticket. Ich kann mich erinnern, ihr habt signifikant Geld bekommen, ja. Also über 100 Millionen. Da haben ein paar hundert Leute gearbeitet. Bewertung war meiner Meinung nach mal irgendwo roundabout eine halbe Milliarde.
Genau.
Also richtig.
Das ist auch die letzte offizielle aktive Wertung aus der letzten Runde. Da arbeiten auch immer noch über deutlich über 100 Leute und es gibt mehr Kunden als je zuvor.
Ihr seid all die USA? Seid ihr die Plattform für?
Zum Beispiel,
unter anderem? Okay. Und ich glaube Hornbach, ne?
Hornbach, Rico, Scania, es gibt relativ viele Kunden.
Rico, der Kopierer, oder? Rico, Drucker? Kopierer.
Machen unter anderem auch solche Kopierer, genau. Aber es gibt natürlich viele Mittelstandskunden, viele Mittelstandsbrands, die wahrscheinlich noch nie jemand hier gehört hat. Viele B2B-Brands, die einen von außen langweiliges Business machen, wo man dann sieht, okay, wenn die mal schaffen, ihre Daten, ihre Kundeninfrastruktur ein Stückchen zu digitalisieren, Kunden auch digital nachzuverfolgen, überhaupt zu gucken, was machen eigentlich meine Kunden mit meinen Geräten, was kann ich dem verkaufen, da gibt es schon sehr große Potenziale.
Was ist so deutscher Mittelstand, den man vielleicht selten gehört hat, wo du sagst, denkt man gar nicht dran, aber diesen Kunde bei uns und die machen ihr B2B-Geschäft über uns?
Ein Beispiel sozusagen Probat, großer Kaffeeröster, Maschinenhersteller oder ein Meusburger, das ist so der Marktführer für Normalien. Hast du dann auch nie gehört?
Normalien?
Normalien ist das, was du brauchst, um in einer Druckgussmaschine das Gerät sozusagen die Form festzuhalten. Ist ein hoch individuelles Geschäft, ein riesiges Lager in der Nähe da von Bregenz.
Und die brauchen irgendwas für ihre B2B-Kundenansprache.
Ja, weil da reden wir quasi über eine Art Konfigurator, der Billiarden an Optionen bereithält, sozusagen, wo du vielleicht Produkte nur zweimal verkaufst. Na, das sind aber Produkte, die kosten irgendwie 10.000 Euro und du kannst gar nicht die Beraterinfrastruktur verhalten, sozusagen. Und vielleicht wissen es auch die Kunden gar nicht genau, was sie da brauchen. Dann müssen sich dann durchklicken durch so einen Konfigurator. Und du hast ja bestimmt auch in deinem Leben schon viele Konfiguratoren gebaut. Das ist immer noch eines der anspruchsvollsten Dinge, die es gibt, weil du Daten ja rausholen musst aus irgendeinem System, was man bisher so händisch an 5 Excel-Masten zusammenklicken muss und das irgendwie bereitstellen musst für Dritte. Und dann fällt es auf einmal auf, wenn da irgendein Produktmanager geschludert hat und die Produktdatenblätter nicht richtig eingepflegt hat. Das ist immer noch ein hartes Business. Aber das sind so Unternehmen, Größenordnung 500 Millionen bis 5 Milliarden, wo es halt riesige Potenziale gibt, sowohl für Neukundengeschäft, weil sie zum ersten Mal ihre Dienstleistungen eigentlich ins Internet stellen und verfügbar werden, aber auch auf der Kostenseite viel effizienter unterwegs sind.
Okay, das heißt, du hattest auf dem Weg Abi-Party, Mittelstandswebseiten, Agentur, Amazon-Agentur, Spryker und machst ja auch wahnsinnig viel E-Commerce. Also wenn man Deutschland suchen würde, wer ist quasi der E-Commerce-Typ in Deutschland, dann würde man schon größtenteils auf dich treffen. Du bist auf vielen, vielen Bühnen auch unterwegs. Das heißt, du kennst die Systeme von innen und von außen.
Ja.
Wie steht es denn um den deutschen E-Commerce?
Ja, jetzt fängst du natürlich mit den ganz harten Fragen an. Ich habe ja vor 3 Jahren auf der K5-Bühne in Berlin gesagt, Zalando ist das neue Karstadt, nur Rolltreppen. Das war so ein bisschen überspitzt. Zalando ist ja mit Abstand das beste E-Commerce-Unternehmen, was wir haben. Ne? Sozusagen die besten gemanagt, die haben ihre Branche komplett im Griff, die haben die besten Skaleneffekte, sozusagen stellen sich auch regelmäßig irgendwie neu auf.
Das ist
viel
so,
automatisiert.
Das ist auch dein Empfinden, du sagst, das ist
ich
echt
finde,
Leuchtturm.
Die machen schon einen sehr guten Job, aber wenn es sogar diesem Unternehmen schwerfällt, auskömmliche Renditen zu erzielen und auskömmlich sozusagen für ein Unternehmen, wo Kapital reingeflossen ist, sehe ich irgendwo 7, 8, 9% pro Jahr. Das muss irgendwie rauskommen, ja, sozusagen, das muss auch noch irgendwie wachsen, aber auch denen fällt es da schwer, sogar in den Corona-Jahren fiel es denen schwer, über 2, 3% zu kommen. Dann denke ich so, wenn es Zalando schwerfällt, dann fällt es eigentlich allen schwer. Und klar, du findest immer wieder Cases, die gut funktionieren. Wir haben ja im Kassenzone-Podcast, macht ja meine Co-Hostin Caro immer mit Vanessa Stützle von Lucom einmal im Quartal eine Folge, also die Lampenwelt und Co. Die machen das schon gut. Also muss aber wirklich tief drin sein. Das ist wirklich ganz, ganz anstrengende, nitty-gritty Arbeit. Du musst jeden Tag die Extrameile gehen. Also E-Commerce ist kein Business, was man so betreiben kann einfach, was man so managen kann. Du musst es wirklich führen, neu erfinden und es gibt nicht dieses eine Plateau, wo man sich so hinbewegt. Das war damals der Eindruck bei Otto, wenn wir quasi in diesen 5 Domänen im E-Commerce allen Best Practices folgen, dann ist super. Aber diese Best Practices entwickeln sich jeden Tag irgendwie so einen Meter weiter nach oben. Ne? Aber die Geschwindigkeit des Kletterns ist eher so ein halber Meter pro Tag. Ne? Und eigentlich bist du immer weiter weg von den Best Practices. Kommst eigentlich nie so richtig hin. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, eine ganz positive Prognose für den deutschen E-Commerce zu machen. Gerrit Heinemann, also Professor Heinemann, auch auf vielen E-Commerce-Bühnen unterwegs, hatte gestern eine Statistik geteilt bei LinkedIn, wo er ausgerechnet hat, dass Plattform bereinigt, also ohne Temu, ohne Shein, ohne Amazon, ohne AliExpress, ist der deutsche E-Commerce geschrumpft.
Im letzten Jahr.
Ja, so, und wenn man sich
Erstmal kurz. Der sagt, wenn ich die ganzen großen internationalen Player rausnehme, und Amazon ist jetzt Temu, Shein und Co., okay, Alibaba, aber Amazon ist ja wirklich so, das Ding kennt ja jeder in Deutschland. Mhm. Wenn ich die rausnehme und nur den deutschen E-Commerce betrachte, dann sind wir geschrumpft.
Ja.
Wow.
Sind wir geschrumpft, und wenn du anguckst, wie hoch die Wachstumsraten sind bei Amazon, also Amazon wächst da gerade pro Tag, also auf 365 Tage im Jahr, so 220 Millionen weltweit, circa 14 Millionen in Deutschland. Davon natürlich einiges bei AWS.
Pro Tag?
Pro Tag.
Das
pro
nehmen
Tag.
Die jeden Tag einem anderen E-Commercer weg.
Auch. Die Frage ist, ob es nur ein E-Commercer ist, genau. Ja, aber sozusagen nimmst im Grunde genommen dem Handel ja. weg. Die Leute verdienen nicht mehr Geld, das heißt, sie müssen es ja anderen irgendwie wegnehmen.
14 Millionen jeden Tag, ja, die aus Deutschland quasi rausgehen und zu einem amerikanischen Unternehmen gehen.
Jedes Jahr, jeden Tag einmal die Detmolder Innenstadt. Ja. Genau. Keine Ahnung, wie groß die Detmolder Innenstadt ist, aber stelle ich mir jetzt so vor, dass sie so 14 Millionen machen, vielleicht in Summe.
Okay. Genau,
jeden Tag.
Und das führt dazu, dass deutsche
E-Commercer. Inklusive Sonntag.
Eieiei.
Aber, ich bin Unternehmer, du bist ja auch Unternehmer. Was kann man denn daraus lernen? Man lernt ja daraus sozusagen, die Plattformen haben gewonnen. Deswegen habe ich ja vor 2 Jahren noch dieses Buch Gewinn in der Plattformökonomie geschrieben. Mhm. Weil das alte Buch, das E-Commerce-Buch hieß das, da war quasi noch das klassische E-Commerce im Zentrum. Und ich sagte, ja, aber warum willst du denn ein Shop sein, der Warenrisiko hat? Also das ist so das alte Bild von E-Commerce oder Handel. Hey, ich habe jetzt ein Lager, alles mit Autostore und bin lieferfähig. Und dann, ja, guck mal, Temu und Co. sozusagen sind gar nicht lieferfähig, haben einfach den besten Preis und haben null Warenrisiko. Also ja. Sozusagen der die Ware auf der Bilanz hat, der ist der Dumme im E-Commerce. Das heißt, du musst ja Plattform werden. Du musst ja derjenige sein, der den Kundenzugang hat. Du brauchst das Kundeninventar, dass du den Dritten verkaufst. Den Chinesen, die sich von mir aus darum betteln, irgendwie die billigste Powerbank zu verkaufen. Und das hat sich in den letzten 2-3 Jahren erst entwickelt, sozusagen dieses sehr, sehr harte Plattform, dieses sehr, sehr harte Plattformbild. Aber du lernst ja daraus, dass du dann der Beste auf der Plattform sein musst oder musst selber eine Plattform werden. Und wenn sich jemand fragt, wo soll ich jetzt im E-Commerce anfangen? Ja, auf jeden Fall bei einer der Plattformen, weil das sind ja die Gewinner. So, das hätten wir, und du bist ja auch in der Zeit groß geworden, wo man es dann mit Google aufnehmen wollte und den anderen, und wo man quasi wo dann auch schon Google und Microsoft irgendwie alt und lahm wirkten. Jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ne, du hast ja auch die Google-Ergebnis letzte Woche irgendwie gesehen. Ja, ich sag mal, der Gewinner ist klar.
Okay, also wir kommen ja eigentlich in Deutschland, gibt es ja so eine also im Gegensatz zu den USA, in Deutschland hatten wir immer einen relativ breiten E-Commerce, das heißt viele, viele Online-Shops, jeder konnte irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Dann kam Amazon, hat immer stückchenweise weggenommen. Dann kam Shein, Temu und Co. haben noch mehr weggenommen. Was macht denn jetzt jemand, der im deutschen E-Commerce oder der ein deutscher Mittelständler, wie sollen der sich jetzt aufstellen?
Ich glaube, das, was wir vor 10 Jahren erzählt haben, das gilt immer noch. Es gibt so 2 Dinge, die zentral sind in jedem digitalen Geschäftsmodell. Das eine ist die Fähigkeit, sich schnell zu verändern und zu adaptieren. So kann man, jetzt muss man halt viel mit KI machen, viel automatisieren, und Kundenzugang. Wenn man den Kundenzugang nicht hat, wenn man den mieten muss bei einer Plattform, bei Google, bei Facebook oder irgendwie anders, oder wenn man quasi behauptet, hey, ich habe ein großes Newsletter-Datenbank, das sind meine Kunden, ja, wer liest das denn, wer kommt denn da, dann hat man ein Problem. Und ich glaube, es gibt schon die Fähigkeit, vielleicht jetzt nicht für jedes Geschäftsmodell, nicht für jedes Sortiment, das kann eine App sein, das kann eine WhatsApp-Gruppe sein, dass du eine Fähigkeit hast, für den Kunden sozusagen der relevante Ansprechpartner zu sein. Deswegen kann ich mir auch gut durchaus vorstellen, dass jetzt wieder so eine kleine Renaissance von inhabergeführten Läden kommt, die smart sind beim Thema WhatsApp-Gruppe, die ihre irgendwie 1000 Kunden ansprechen, die sie auch kennen, die haben gegenüber Zalando einen Vorteil. Das hätte ich mir vor 5 Jahren nicht träumen lassen, das sagen zu können. Aber sozusagen, die sind beim Kunden drin. Die haben einen Vertrauensvorteil. Und weil es ja unsere Branche nicht hinbekommen hat, die Dinge zu machen, die wir versprochen haben, zum Beispiel Personalisierung. Sag mir doch mal einen deutschen Online-Shop, der personalisiert, wo du schon 3-mal gekauft hast, und dann gehst du auf die Website, loggst dich ein und dann siehst du, hier ist Markus-Sortiment. Oder Markus, herzlich willkommen, du bekommst jetzt, das wäre so ein klassischer Trick, ey, du warst jetzt hier, hast schon 3-mal einkauft in den letzten 3 Jahren, dafür kriegst du heute den 30%-Gutschein auf dieses Sortiment. Ja. Das ist ja eigentlich das haben wir seit 10 Jahren auf Bühnen erzählt, ja, dass das kommt und dass alles Mobile First kommt. Nirgendwo hat das funktioniert.
Kriegen ja nicht mal eine geile Gamification.
Nirgendwo hat das funktioniert.
Personalisierung schon gar nicht.
Ja.
Eieiei. Okay, das heißt aber im Endeffekt, ich habe ein komplexeres Produkt, Kaffeeröstmaschinen, eine starke Kundenbindung im B2B-Segment.
Genau.
Das wird ja Amazon nicht übernehmen und auch Alibaba und Temu nicht.
das wird Amazon und Alibaba nicht übernehmen. Was man jetzt da überlegen muss, ich hatte ja vor ein paar Wochen hatte ich ja den Alibaba.com-Chef bei mir im Podcast. Und was ich da gelernt habe ist, also Alibaba hat ja so eine neue App entwickelt, die heißt Aktio, ja. So eine Sourcing-App. Crazy, einfach crazy. Ein Großteil des chinesischen Herstellungsinventars ist noch gar nicht digital. Also die meisten Fabriken sozusagen sind noch gar nicht so auffindbar. Die muss man noch über Messen finden. Und in Europa ist es nämlich auch so. Und dann musst du dir vielleicht als Hersteller von Kaffeeröstmaschinen, das ist ja eine Fähigkeit, ein Item ist die Kaffeeröstmaschine. Aber ja. Du kannst ja noch andere Sachen. Und diese Capacities, die musst du irgendwie darstellen. Ob die dann quasi über deinen eigenen Online-Shop abgerufen werden oder ob dieses Inventar dann auf so einer Plattform wie Aktio einstellen musst oder auf irgendeiner anderen Sourcing-Plattform, damit ein vietnamesischer Hersteller von was auch immer dich findet. Sozusagen darum geht es ja, in Zukunft.
Das heißt, du sagst auch, wir sind schon bei der Einstellung des Inventars noch ganz weit weg. Schon da ist riesiges Potenzial.
Aber auch China ist ganz weit weg.
Ne? Wir
verwechseln immer sozusagen diese chinesische Überproduktionsmacht und Kapazität sozusagen mit das ist das Endgame. Die haben gewonnen. Das stimmt so nicht. So auch für die wird es schwieriger. Klar, die haben in der Regel besser gemanagte Fabriken, die haben saubereren Strom, ist eine höhere Automatisierung. Deswegen sind die Autos, die aus China kommen, ja auch oft besser als die Autos, die aus einer alten Fabrik in Deutschland kommen. Bessere Spaltmaße sozusagen, die Software ist besser. Das ist leider so, das muss man akzeptieren. Aber ich finde das fatal, daraus abzuleiten, na, das ist irgendwie doof, wir sind doomed, sondern man kann da schon eine ganze Menge mitnehmen und lernen. Und es gibt ja eine hohe Nachfrage nach auch Produktionsfähigkeiten und Kompetenzen aus Europa. Und wir sind jetzt ja in einer Phase, wo zunehmend Dinge automatisiert werden, wo auch Robotik irgendwie reinkommt. Und dann sind tatsächlich eine gute Fabrik und entsprechend niedrige Energiekosten dann irgendwie wichtiger als die Fachkräfte.
Das heißt aber, das Plattform-Game im Sinne von Meta, Facebook, Google und Co., das können wir aus heutiger Sicht ja so nicht gewinnen mit dem aktuellen Setup.
Nee, ich sag mal, die haben gewonnen und jetzt nehmen wir ja in der Woche auf, in der jetzt Amazon eine Zahlen publiziert hat und jetzt, was kam jetzt raus? 750 Milliarden sollen investiert werden in Data Warehouses, nur von den Hyperscalern aus den USA. Ja, also sag mal, das Ding ist durch, aber der Wettbewerb wird ja überall neu aufgemacht.
Genau, das Ding ist durch, aber es gibt ja hier durchaus Kompetenzen, Produkthoheit, Ingenieurskunst und Co., aber die muss schon irgendwo...
Ingenieurskunst muss an der Produktion mit dran sein, das sieht man ja in China. Deswegen entwickeln die auch geilere Drohnen und es gibt das ist ja im Wesentlichen, das ist ja alles in Shenzhen, das Thema Mikroprozessorik und Co. angeht. Das hängt zusammen. Ich glaube, du kannst nicht in Stuttgart irgendwie bei Bosch dir einen neuen Staubsaugerroboter ausdenken, den du dann irgendwie per Jira oder PowerPoint nach Asien briefst und dann kriegst du irgendwie nach 12 Monaten eine Demo. Das muss quasi in einem Gebäude stattfinden. Dann ist es auch ein deutlich besseres Gerät und man sieht ja auch die Innovationsfähigkeiten irgendwie von den neuen irgendwie DJI-Staubsaugerrobotern und sowas und fairerweise auch den Wettbewerb. Die müssen ja nach 2 Monaten schon 40% Rabatt geben, damit sie noch die Dinger verkaufen. Aber es ist schon ein crazy Shit, der daherkommt. Und das liegt ja nicht daran, dass die Leute dort schlauer sind oder besser gebildet. Die Kompetenz haben wir.
Ja.
Aber wir müssen auch da dran sitzen und das bauen. Und dann braucht man neue Engagement-Modelle, die das dann erlauben, dass man auch diese Innovationen hier wieder hat. Also ich erlebe zum Beispiel bei mir, ich verliere so ein Stückchen das Vertrauen in viele Produkte, die in Deutschland entwickelt werden, weil ich weiß, dass wenn es Produkte sind, die so eine Smartness haben müssen, Auto, Waschmaschine, Staubsaugerroboter, was auch immer. Da sind die Geräte, die wir jetzt von einem Siemens bekommen könnten oder von einem Philips, die sind gefühlt 3-4 Jahre hinter dem, was quasi von chinesischen Marktführern kommt. Ja? So, und das macht mich so ein bisschen traurig, weil das ist gar nicht nötig. Das liegt ja nur an unserer und Ingenieure, die dazuhören, die wissen das ja auch. Denen ist ja vollkommen klar, dass wir so eine zähe Mittelschicht haben, sozusagen so ein Verwaltungsapparat, der diese Innovation nicht zulässt. Und das muss man lösen. Dann kannst du auch wieder quasi ein Bosch 2.0 hier werden und auch ein Siemens 2.0. Das muss natürlich viel, viel schneller gehen, vor allem im Endconsumer-Bereich. Ob man jetzt so schnell sein muss, um eine neue Eisenbahn zu bauen, das gibt es ja auch bei Siemens, oder einen neuen Trafo, neues Trafo-Häuschen, wahrscheinlich nicht. Aber in dem Bereich, da musst du anders rangehen.
So, jetzt okay, also wir ohne das Plattform-Game nicht. Wir ohne das KI-Game irgendwie nicht so richtig. Da sind andere schneller, besser aufgestellt, haben viel, viel mehr Kohle. Du machst ja auch einen Energie-Podcast.
Ja.
So, und ich würde sagen, Energie und Deutschland ist ein relativ großes Thema.
Ja.
Und ein Thema, wo man sich auch besser aufstellen könnte. Letztens war der Jerome Evans hier vom First Colo. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass wir in Deutschland, in Frankfurt am Main, auf dem krassesten Internetknotenpunkt der Welt sitzen. War für mich komplett neu.
Ja.
Ja, Allgemeinwissen muss ich nachholen scheinbar noch. Da machen wir gefühlt sehr, sehr wenig draus. Auch der Jerome sagt, ich konnte nicht mein drittes Rechenzentrum eröffnen, weil ich keine Zusage von den örtlichen Stadtwerken für den Strom bekommen habe, weil wir ihn nicht haben. Hm. Erzähl mal ein bisschen was von dem Strom-Podcast, weil das ist für mich auch trotzdem ja Zugänglichkeitsstandort Deutschland.
Ja, also wir importieren ja momentan fossile Energie Größenordnung 400 Milliarden in Europa, 60 Milliarden in Deutschland.
Importieren ne? wir?
Importieren wir. Wir okay. zahlen quasi dann an Russland, an teilweise auch an Norwegen, USA, Katar, zahlen wir quasi
gleich
Geld, um eine Atomenergie machen wir fast gar nicht. Wir brauchen wir 0,3% oder sowas.
Echt?
In Deutschland.
Okay.
Ja,
okay.
Ist fast irrelevant. Also wir importieren relativ viel Energie, könnten diese Energie aber zu 95% hier selber erzeugen. Am Ende braucht man schon noch mal ein paar Gaskraftwerke oder irgendwas, was fossil verbrennt als Backup. Aber wir können das meiste können wir tatsächlich hier erzeugen.
Wie? Atomkraftwerke?
Nee, wir haben ja schon einen sehr, sehr starken Ausbau von Windkraft und Solar.
Ja.
Die Speicherpreise sind massiv gefallen. Wir sind ja jetzt.
Das ist jetzt das größte Problem bisher gewesen, ne?
Genau, wir sind jetzt auch bei großen Batteriespeichern, haben wir jetzt -80% in den letzten 4 Jahren nochmal bekommen.
Weil die Technologie so schnell weitergegangen ist.
Die Technologien sind weiter. In China ist vor allem Kattel beim Thema Natrium-Ionen-Batterien schon sehr weit. Da kommen wir dann auf 20 bis 30 Euro pro Kilowattstunde.
Okay.
Also schon sehr, sehr günstig. Dann reden wir quasi über das Ein- und Ausspeichern von Energie, erzeugt dann noch Kosten von 1 bis 2 Cent. Also es spielt dann keine große Rolle mehr. Und diese Batterien könnten wir bauen. Die Netze, die wir in Deutschland haben, sind unfassbar stark. Wir incentivieren das halt noch nicht. Wir können uns ja nicht auf verschiedene Strompreiszonen einigen. Damit können wir uns auch nicht incentivieren, dass, hey, jetzt ist der Strom in den nächsten halben Stunden jetzt hier gerade ein bisschen teuer. Jetzt machst du deine Kühlung mal aus. Bleib ja weiterhin kühl genug hier in deinem Rechenzentrum, weil entsprechend jetzt eine Flaute irgendwie kommt. Also wir könnten einen Großteil dieser 60 Milliarden Euro bräuchten wir quasi gar nicht importieren. Das könnten wir schon durch smarteres Grid-Management hier machen.
Weil wir auf dem Strom sitzen.
Schleswig-Holstein zum Beispiel produziert 100% drüber.
Also, 100% mehr, als sie brauchen?
Ja, genau. Wir sind schon bei 200%. Sozusagen, es wird Richtung 250-300% gehen. Das kriegt man nicht abtransportiert. Diese Kabel, die wir bauen, Südling, Nordling, Ostling, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das sind ja nur 2 Gigawatt bis 4 Gigawatt Kapazität. Wir bauen ja 50 Gigawatt dazu. Das heißt, wir sind hier nur 5% von dem Zubau. Könnten wir ja quasi in dem Moment, wo es transportiert werden müsste, dort transportieren. Wir haben komplett Biogas nicht gehebelt. Also Biogas ist eine super Technologie, die in Deutschland ganz verbreitet ist. Da könnte man, das passiert bei ein paar Anlagen, da muss man Biogaskraftwerke werden überbaut. Die werden dann halt viel, 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 viel größere Motoren bekommen, laufen aber viel weniger Stunden. Dadurch könnte man schon fast alles, was jetzt mit Gaskraftwerken neu gebaut werden soll, laut Katrin Reiche, könnte man mit Biogas machen.
Katrin Reiche ist unsere
Wirtschaftsenergieministerin
und sie ist Gastfreund. Das heißt, die aktuelle Stoßrichtung.
Ist ja eine ehemalige E.ON-Mitarbeiterin, genau.
Okay.
Oder wie, ich weiß gar nicht genau, war bei Westenergie, meine ich, aber es ist im Grunde genommen Gas, Gas, Gas.
Also aktuell ist Gaskraftwerke unsere Antwort.
Unsere Antwort ist Gaskraftwerke, also weiter importieren.
Teuer importieren?
Teuer importieren. Das ändert, wird die Energiewende nicht verändern. Also am Ende läuft sowieso auf Erneuerbaren raus, weil das einfach die billigste Form ist. Also dieser Kipppunkt der Energiewende, der war schon. Das heißt, wir können in Europa nicht komplett energieunabhängig werden, aber zum größten Teil, so 95%. Wir müssen nur noch ganz wenige Milliarden Energie zukaufen und da reicht wahrscheinlich auch das Gas aus Norwegen, aus. Und klar, für ein paar Prozesse in Produktion, wo irgendwelche Öfen geheizt werden muss, brauchen wir vielleicht auch Gas, aber wir brauchen es jetzt irgendwie weder, um Stromnetze zu betreiben, noch um irgendwie Wärme zu erzeugen für Wohnungen. Das kriegt man alles schon hin. Und da hat sich jetzt leider die CDU in den verschiedenen Legislaturperioden als große Bremse erwiesen. Und das wird immer so ein bisschen auf, wir haben zu früh Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja, kann sein. Nach vorne ist Erneuerbare halt einfach sehr, sehr billig. Und das haben wir halt hier. Und es gibt, wir können de facto genug Energie erzeugen, um auch das 10. Datacentrum in Frankfurt zu betreiben. Da ist genug Sonne.
Rund um die Uhr.
Es ist genug Sonne, es ist genug Wind, kannst genug mit Biogas machen und im Zweifel stellst du noch irgendwo eine Gasturbine hin, sozusagen verbrennst da noch ein bisschen Gas. Aber du brauchst es halt nicht mehr für 100% im Jahr, sondern nur noch für 5% im Jahr.
Aber nur für mich, Gasturbinen sind nach meiner Information auf die nächsten 3 Jahre ausverkauft. Also ich glaube, wer Gasturbinen-Produktionsunternehmen Aktien hatte, der ist ziemlich glücklich. Wo kriegen wir denn Gasturbinen her?
Ja gut, aber also, wenn in dem Industrieland wie in Deutschland, wenn es da nicht die Fähigkeit gibt, ein neues Gasturbinen-Produktionskraftwerk zu bauen, wenn das erkannt ist als Limit, genauso wie wir noch mehr Werke brauchen, die Trafos bauen, sozusagen, weil wir noch mehr Trafostationen irgendwie brauchen. Total easy. Kriegt
also
man
das sind unsere großen Themen. Speicher, Trafostationen, Infrastruktur, trotzdem
Incentivierung, also Smart Grid Management. Ein Großteil des Grids ist ja noch gar nicht digital. Wenn da jetzt irgendwo mal Strom ausfällt, dann fahren ja teilweise noch die Leute aus den Verteilnetzbetreibern durch die Gegend und gucken sozusagen, an welchem Trafohäuschen ist jetzt der Schalter gefallen und woran lag es denn eigentlich? Also, da geht eine ganze Menge. Also wir haben die wir müssen jetzt nicht für 100 Milliarden noch Netze bauen. Also da hat Katharina Reiche schon recht. Also die Kosten dieser Energiewende sind zu hoch.
Ja.
So, aber das liegt nicht daran, dass zu viel erneuerbare Energie ist, sondern das liegt daran, dass halt zu wenig smart gemanagt wird. Es liegt zu wenig, wir sind total unpragmatisch beim Ausbau von Batteriespeichern. Ich gebe ein Beispiel. Wenn du jetzt einen Einspeisepunkt hast, ne, der hat jetzt vielleicht einen Einspeisepunkt, vielleicht hat 100 Megawatt irgendwie, kann ins 110 kV-Netz irgendwie einspeisen. Da ist jetzt ein Windpark dran, der hat in der Spitze, kann der 100 Megawatt erzeugen.
Ja.
Dann ist es heute regulatorisch so, dass nur dieser Windpark da sein kann. Obwohl er in der meisten Zeit ja nie 100 Gigawatt erzeugt. Da darf jetzt nicht noch so eine Solaranlage, die sich eigentlich gut damit verhält, und da darf auch auf keinen Fall noch ein Batteriespeicher hin, der diese Energie erstmal aufnehmen könnte. Ja,
das sind die Vorgaben.
Das sind die Vorgaben. Da könnten wir ja sagen, das macht ja so gar keinen Sinn. Mhm. Natürlich macht es Sinn, dass wir jeden Knotenpunkt überbauen. Das kann dreifach, vierfach überbaut werden sozusagen, aber eigentlich, dass da immer 100% Leistung... Es muss gemanagt werden. Da hat natürlich sozusagen die Gaslobby, die Katharina Reiche hier leider vertritt, ganz klar, hat da gar kein Interesse dran. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Sozusagen. Die verdienen Netzgebührengeld.
Du sagst aber zu Atomkraftwerken, wenn wir nicht mehr zurückkommen, deiner Meinung nach, das macht auch keinen Sinn?
Also auch wenn man quasi Atomkraftfreund ist, und ich habe mir jetzt auch mal ein paar Vorträge angehört von Atomkraftlobbyisten, sogar die sagen das. Also wenn wir zurückkommen wollen würden, wenn wir sagen, komm, ein Endlager ist egal, Risiko, spielt erstmal keine Rolle und wir glauben, es ist sicher, können wir ja zu einer Meinung kommen. Dann ist das A immer noch extrem teuer. Also alles, was neu gebaut wird, ist sehr, sehr teuer. Macht uns natürlich auch immer noch zum großen Teil abhängig von Schurkenstaaten, was jetzt irgendwie Uran und sowas angeht. Aber sagen wir, auch das ist egal. Dann sagen wir, das spielt gar keine Rolle und irgendwann kriegt sich Russland schon wieder ein. Dann haben wir eher so ein Timing-Problem, weil um diese Kompetenz, Atomkraftwerke zu betreiben, aufzubauen, braucht man schon so 10, 15 Jahre. Das ist ja, du brauchst, musst das entsprechend lernen an den Unis, du brauchst die Leute. Die kann man jetzt auch nicht so einfach aus anderen Ländern abziehen. Ist jetzt nicht so, dass man diese importieren kann. Das ist auch eigentlich diese Menschen, die das dann betreiben und bauen und machen, das ist eigentlich die größte Limitation. Das sagt sogar die Atomkraft-Lobby. Also auch wenn man so über einen Haken dran macht, und das alles ignoriert, ne? Quelle des Urans und Endlager und Gefahren, ist es immer noch, dauert sehr lange. Das heißt, wir reden über eine Lösung, die vielleicht in 20 Jahren kommt. Und bis dahin haben wir schon so viel Solar installiert, da spielt das schon gar keine Rolle mehr. Und ist einfach unfassbar teuer. In Frankreich ist es ja nur so billig, weil der Staat ja alle Schulden immer nimmt. Der zahlt der zahlt ja dafür. Und damit sticht man natürlich, wenn man das mal so offen anspricht, und ich habe das ja bei LinkedIn und ich bin ja noch bei x.com aktiv, wenn man das so anspricht, dann stößt man da irgendwie in die Günther Reinhardt Daniel Einzelingenieursunternehmer-Bubble rein, die dann mit abstrusen Studien kommen rund um, ach guck mal, in Finnland das neue Ding, das war doch gar nicht so teuer und das läuft ja die ganze Zeit und die Finnen sind jetzt unabhängig. Ist eine sehr irrationale Diskussion. Aber auch wenn man quasi sich ganz freundlich aufstellt und dann sagt, ey, wir müssen jetzt einfach das machen, was einfach am billigsten ist für alle, weil billiger Strom erzeugt quasi mehr Wirtschaftskraft, dann ist Atomkraft leider raus. Aber ich würde dir das Thema mitgehen, zu sagen, das haben wir zu früh abgeschaltet. Also wir hätten es länger laufen lassen können. Fair enough.
Das ist ja mit vielen Themen leider so scheinbar in Deutschland. Also wir schaffen ja auch, ist jetzt Bildpropaganda, ne? Aber am Ende des Tages, wenn wir Streusalz abschaffen, ohne dafür eine Lösung zu haben, was wir als Ersatzstoff nehmen und dann die Krankenhäuser voll sind, ist halt auch kein richtig geiler Move. Und so ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass wir bei vielen Themen sind wir immer sehr schnell. Wir denken es leider nicht bis ganz ans Ende.
Und fehlt halt so eine gewisse Portion Pragmatismus, ne?
Genau,
überall.
Genau.
Also ein bisschen, also ich kann das nachvollziehen, woher diese Entscheidung kam sozusagen, mhm, und warum man das irgendwie abschaltet, aber man muss halt pragmatisch sein. Man muss jetzt pragmatisch zum Thema Batteriespeicher sein, man muss pragmatisch bei Netzknotenpunkten sein, man muss pragmatisch sein beim Thema Biogas und man, wenn wir sagen, wir wollen eine gewisse Resilienz erzeugen, Resilienz kostet Geld, ja, wenn wir halt von nicht mehr von den USA oder Russland irgendwie von LNG oder Gastransporten abhängig sind, dann müssen wir jetzt diesen Schritt gehen, aber langfristig ist einfach die beste und günstige Lösung, erzeugt ja am meisten Wirtschaftskraft, weil wenn wir nicht mehr 40 bis 60 Milliarden fossile Energie importieren müssen, das ist ja Geld, was hier bleibt. Das können wir ja für was anderes verwenden.
Genau, du sagst ja nicht nur, wir geben das Geld nicht raus, sondern es wird ja sofort quasi in Deutschland verteilt und in Deutschland erwirtschaftet.
Genau, die Biogasunternehmer haben immer so eine, wenn die Wärmenetze bauen, irgendwo haben wir immer sagen, der Euro bleibt im Dorf. Ne? Du zahlst dann quasi schon Euro für deinen Wärmenetzanschluss, dann irgendwie, aber der bleibt ja im Dorf. Der wird ja quasi, da wird dann irgendwann mal ein Trecker gekauft, irgendwann wird wird ein neuer Fermenter, neuer Motor eingebaut, der Motor wird in der Regel auch in Deutschland umgebaut, also der bleibt halt da. Der Euro, der geht nicht raus an einen börsennotierten Konzern, der im Ausland sitzt.
Glaubst du, dass wir es schaffen, dahin zu kommen mit quasi unabhängiger Energie in Deutschland?
Ja, das Gute ist, wir kommen auf jeden Fall dahin, weil es jetzt ja schon die billigste Energiegewinnungsform ist. Es gibt gar keine Alternative, weil es gibt ja schon Unternehmen.
Biogas, sagst du?
Nee, gar nicht nur Biogas, sondern generell Erneuerbare und da gehört Biogas mehr dazu. Mhm. Es gibt ja schon Unternehmen, die Werbegebiete bauen, die ihren eigenen Strom bauen. Es ist schon billiger für die, zu sagen, komm, dann scheiß auf den Netzanschluss, bauen wir es jetzt selber, ja, und machen uns ein Stückchen unabhängig hier mit der Produktion, was ja Wahnsinn ist. Also, dass Leute quasi selber ihre...
Das passiert wirklich.
Das passiert schon wirklich, genau.
Die bauen ein selbstversorgendes Unternehmen.
Die bauen quasi Inselstromnetze. Genau, und da versucht natürlich der Staat auch so ein bisschen so einen Finger drauf zu haben, damit das irgendwie nicht geht und verstehe ich auch, dass das kann ja auch nicht im Interesse sein, eigentlich der Gesellschaft, dass da jeder sein Inselstromnetz baut. Aber so schräg ist das quasi schon. Aber es ist so billig, das ist keine Obfrage, es ist nur eine Zeitfrage. Und das Problem ist nur, wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre verplempern, ja, irgendwie da nochmal Gaskraftwerke und da nochmal irgendwie nochmal ein bisschen Atomendlager prüfen, was auch immer, ist das ja 10 Jahre Wirtschaftskraft, die uns verloren gehen. Das ist quasi, das ist die Gefahr. Und sozusagen, wir verlieren auf dem Weg nochmal irgendwie 1.000 Milliarden, ne? Die wir jetzt aber eigentlich schon kassieren könnten als volkswirtschaftliche Rente.
Ja, der Standort verliert an Attraktivität für Investoren und Co.
Ja.
Und am Ende des Tages sagst du auch, Energie ist heutzutage, so wie wir es heute beziehen, ist es so wahnsinnig teuer. Und auf der anderen Seite sind Photovoltaikpaneele und alles, was so auch Biogasanlagen, so gigantisch günstig geworden, auch Massenprodukte teilweise, dass es einfach Sinn macht. Also der Punkt ist da.
Ich meine, Netzentgelte sind mittlerweile 2/3 der Stromkosten. Das kann ja nicht sein. Da läuft ja irgendwas falsch. Also muss man überlegen, warum ist das denn so? Warum ist das denn so teuer? Und kann man irgendwas tun, damit man das bestehende Netz besser auslastet? Ja, kann man. Man kann viel, viel, viel mehr Strom transportieren, wenn man das ein Stückchen incentiviert, Batteriespeicher bauen. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Aber ist halt ein, also da haben natürlich quasi die Übertragungsnetzbetreiber, das ist die Gelddruckmaschine steht da im Keller. Das sind ja Dinge, die werden über 20 Jahre vereinbart. Das wird dann schön gebaut. Da gibt es ja gar kein Incentive, das runterzunehmen. Und da haben wir jetzt leider, fehlt uns jetzt auch die, sozusagen auf der politischen Seite, die Fähigkeit, das zu erkennen und das zu machen. Da
bist du dran. Du gibst dir mal trotzdem.
Also ich bin ja quasi eher an der aufklärenden Seite. Und ich bin ja selber überrascht. Ich bin ja da ganz neutral reingekommen, habe mir ja nichts mehr gedacht. Ich wollte es einfach besser verstehen. Aber es ist sozusagen, die Potenziale sind gigantisch und anders als im E-Commerce. Es gibt keine großen Plattformen. Es sind ja lokale Netze. Es ist eine dezentrale Erzeugung. Ja. Sozusagen ist dezentraler Verbrauch. Da kann kein Google rein. Da kann kein Amazon rein. Ist ja mega. Ist ja wirklich, das ist sozusagen, Energie kann irgendwie das nächste große Ding im Mittelstand werden.
Ja. Was mit Wasserstoff?
Hatte ich, als ich den Podcast angefangen habe, waren die ersten 4 Folgen, habe ich mit Uwe Petersen von GP Joule gemacht, einen ganz großen sozusagen Energieunternehmer auch aus Deutschland. Und da war dann die These, dass man diesen Überschussstrom, den es überall gibt, ne, dass man da jetzt ja Elektrolyseure ranhauen könnte, also die den Strom dann in Wasserstoff verwandeln und dann wieder zurückverwandeln in dem Moment, wo man dann irgendwie Strom draus braucht. Und das klang irgendwie alles total geil, hat sich mittlerweile erledigt, ist zu teuer. Also eine Wasserstoffindustrie ist eigentlich nicht finanzierbar. Kann keiner bezahlen, es gibt gar keine Elektrolyseure, die es auf dieser Größenordnung permanent können. War mir auch nicht klar. Habe ich auch erst vor einem Jahr gelernt, dass diese Technologie gar nicht so breit da ist. Wasserstoff ist unfassbar schwer zu lagern, sehr schwer zu transportieren. Dann gibt es ja noch ein paar Mechanismen, wo du das dann umwandeln kannst in so Ammoniak. Ist eher eine Brückentechnologie und kann für bestimmte Bereiche sinnvoll sein. Und wer weiß, ob man dann BHKWs in 20 Jahren mit Wasserstoff betreibt. Die These ist eigentlich eher, dass man, dass Batterien dann so billig sind, dass man das gar nicht mehr braucht und dann immer mehr Stunden überbrücken können. Als wir angefangen haben mit dem Podcast, nach den ersten 5 Folgen war ich hier, da hat Alex die Wasserstofffahne durchs ganze Land getragen. Mittlerweile gibt es da wenig Anlass für diesen Optimismus.
Also ich bin wahnsinnig gespannt, ob die Entwicklung so eintreffen, wie du sagst, aber ich finde es gut, dass sich Leute damit aktiv beschäftigen, ne? Weil ich glaube wirklich, das ist, kommt ja auch in vielen Gesprächen, also es spielt immer irgendwie Strom und Standort Deutschland eine wahnsinnige Rolle. Bei produzierendem Gewerbe ja sowieso. Aber auch hier, als der Felix von Froster da war, die haben auch gesagt, ein Drittel der Energie kommt inzwischen aus eigenen Anlagen. Und
genau,
die sind
der baut
alle dran.
Der baut im Bremerhaven sein Inselnetz.
Ja, genau.
Und da kannst du ja mal fragen, warum holst du das nicht aus dem Netz? Das ist zu teuer. Es ist billiger, wenn ich mir eine Windkraftanlage hier an meinen Hafen stelle.
Also die Renditen müssen irgendwo im Bereich 8-12% liegen, wenn du es selber machst.
Ja.
Und das ist ja wahnsinnig interessant für ein Unternehmen, was vielleicht im Kerngeschäft nur 5% macht.
Es gibt viele Sachen, die verändert werden müssen, was jetzt, was Einspeisevergütung, Subventionen angeht, aber es ist sehr schwer, das objektiv zu diskutieren. Egal mit welchem Lager man spricht, ist immer, das Lager hat immer recht. Ja, sozusagen, es hat sich sehr verhärtet, sozusagen auch fairerweise durch die mediale Berichterstattung sozusagen und durch, das hat auch die CDU, CSU ja selber so ein bisschen verursacht, als sie dagegen Habeck die ganze Zeit gepocht haben. Aber ich bin da super optimistisch. Also wir können uns relativ stark selbst versorgen, zu besseren Kosten, als wir das eigentlich heute können. Es ist teurer als vor 5-6 Jahren sozusagen, als Erdgas aus dem Boden zu holen, aber es ist unproblematisch, kriegt man hin. Und wir haben sehr gute Netze. Du kannst dich ja mal fragen, warum es noch nicht so viele Ladestationen in Spanien oder in Italien gibt. Das sind, bei Hausanschlüssen sagt man immer, spaßhalber muss ich entscheiden, Waschmaschine oder Wasserkocher. Weil mehr gibt der Hausanschluss teilweise nicht her. Ja. Dass dann noch nicht mehr nebenbei das Elektroauto geladen werden kann, ist dann schon klar.
Genau, also eigentlich sind das ja gute News. Du sagst, wir würden das hinbekommen, dahin zu kommen. Wir haben den größten Internetknotenpunkt der Welt. Also wir reden über Zusammenführen von guten Sachen. Du sagst, Deutschland ist noch nicht verloren.
Und wir haben viele dieser Ingenieursfähigkeiten liegen ja bei uns. Wir können die Maschinen bauen sozusagen. Wir haben die Netze. Wir haben sehr starke Netze und hängen uns da so ein bisschen selber ab. Leider. Leider ist das so. Und in vielen Sachen verstehe ich nicht, warum. Im Bereich jetzt Energiewende, auch wenn man jetzt auf den Konferenzen ist, da kann niemand Katharina Reiche verstehen. Also keiner checkt, warum sie das macht. Also,
okay.
Weil es einfach keinen Sinn macht.
Aber gibt es da keine schlauen Berater aus der Industrie? Leute, die
Doch, es gab einen spannenden Spiegelartikel, wie sie ihr Ministerium führt. So.
Okay.
Gar nicht. Ne?
Okay.
Vielleicht gebe ich ihr da auch Unrecht, aber ich habe jetzt, also mir fehlen quasi positive Anhaltspunkte und ich glaube auch, dass da in naher Zukunft eine Kabinettsumbildung bevorsteht.
Dann lass mal nochmal zurückkommen kurz zum deutschen E-Commerce, weil da bist ja, neben Strom ist ja da quasi auch der Kern.
Ja.
Shein, Temu, Alibaba.
Ja.
Ich muss das System einmal verstehen, so richtig. Also, die überfluten den Markt mit Produkten aus chinesischen Fabriken. Ne? Die werden da unglaublich günstig hergestellt. Dann gibt es diese Plattformen, die unglaublich nerviges, grelles Online-Marketing können und da auch scheinbar unendlich Geld für investieren können. Und auf einmal bestellen alle Leute dort. Nun haben wir ja in Deutschland eine Infrastruktur. Die Post, Hermes, wen auch immer. Diese Infrastruktur wird ja scheinbar auch gerade so aufrechterhalten. Also man hat das Gefühl, Pakete und Post dauert immer länger. Und die Leute, die für diese Unternehmen arbeiten, sind ja auch oft quasi zugezogen, migriert, zumindest hier bei uns, wo wir sitzen in Berlin. Das heißt, man scheint auch Probleme zu haben, das System weiter anzufeuern und ganz viele Leute zu finden, die es machen wollen und Co. Also da gibt es ja so... Legen uns dann nicht noch diese vielen günstigen chinesischen Pakete, die für 1, 2, 3 Euro kannst du ja dort Sachen bestellen, die 3, 4 Wochen später hier sind, leben wir uns dadurch nicht auch komplett?
Also man muss ein paar Sachen unterscheiden, die wir nicht in einen Topf meißen müssen. Wir müssen einmal unterscheiden zwischen altem chinesischem E-Commerce und neuem chinesischem E-Commerce.
Ja.
Ein AliExpress, ein JD.com ist alter chinesischer E-Commerce. Die wurden in China in den letzten 5, 6 Jahren überrannt von Pinduoduo, also der Temu-Mutter, von Douyin, der TikTok-Mutter und von Kawi, das ist auch so eine Art E-Commerce-Plattform. Douyin, also TikTok-Shop China, hat 2023, 5 Jahre nachdem sie E-Commerce angefangen hat, schon knapp 300 Milliarden GMV gemacht. Das hat Alibaba und JD auch ziemlich auf den kalten Fuß erwischt. AliExpress ist ja erstmal so die alte E-Commerce, eine Webseite, da gehst du irgendwie hin, gehst in die Suche und dann kommt das entweder aus China oder es kommt vielleicht vom Lager vor Ort. Temu als Plattform revolutioniert das Thema Factory to Consumer. gab es vorher nicht. Factory to Consumer war eigentlich nicht möglich. Also sozusagen, es gab Alibaba.com, da konntest du quasi größere Chargen bestellen, aber genau. dass du jetzt irgendwie dein Sommerkleid oder dein Akku-Pack direkt sozusagen von einem chinesischen Händler oder Fabrik bestellen kannst, das erzeugt ja dieses Temu-System.
Das ist wirklich so. Markus Seidel bestellt für 1,27 Euro irgendetwas direkt beim chinesischen Hersteller.
Das ist tatsächlich so, oft sind da Händler halt dazwischen und du siehst es ja dann im Versandverlauf, wenn du es bei Temu so mal ein bisschen testest. Vieles kommt dann per Luftpost an. Temu hat schon einen großen Teil aus Lagern in Europa, weil sie sich natürlich auch ein bisschen hatchen wollen gegen das Thema De Minimis. Aber es ist egal. Also,
De Minimis ist dieses steuerliche Thema, wo wir immer sagen, wie werden wir diese Plage wieder los?
Ja, aber werden wir nicht los. Also auch wenn wir jetzt De Minimis einstellen, soll jetzt beschleunigt eingestellt werden, es ist so viel effizienter, Produkte direkt aus China herzuschicken, wo dann die ganze Logistik gemacht wird, da wird ja schon alles gepackt, da muss nicht mehr hier noch alles irgendwie 3 Lager gepackt werden, dann muss noch jemand irgendwie 3 Monate eben sein Lager behalten, bis es dann bei Amazon verkauft wird, sondern es wird direkt durchgeschoben an den Endkunden für oft ja die Hälfte des Preises oder noch weniger.
Aber das kann doch nur subventioniert sein, du kannst ja im Flieger nicht Pakete rüber schicken, das kann noch
doch,
Geld
doch.
Bringen.
Das funktioniert ja, du kriegst ja so viele Ware da, da rein, das ist relativ unproblematisch.
Über was für ein Waren- oder Paketaufkommen reden wir da am Tag? Du hast ja solche Zahlen.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist Temu, Shein, 500.000 am Tag.
500.000 Sendungen am Tag.
Ja, und schon sehr groß. Ich glaube, die machen ja beide jeweils schon irgendwie 2 Milliarden plus.
Und kennst du unser Logistikvolumen, was wir könnten? Hast du da irgendeine Idee zu?
Auf jeden Fall können wir viel weniger als China, die ja schon viel, 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 viel mehr machen, aber dann packen die halt Pakete ein bisschen mehr zusammen. Also die kriegen das ja gut hin. Was die halt gut können, und da muss man, und Shein ist ja kein Marktplatz. Shein ist ja ein vertikales Unternehmen, das hat ja selber noch das Warenrisiko. Ja. Aber die verkaufen halt so effizient, dass sie keinen Überhang haben. Die müssen dann nicht von den Saisons abhängig. Die können auch eine 500er Charge profitabel entwickeln, auf die Plattform stellen und verkaufen. Was die halt gut können, und da war ich tatsächlich auch morgen beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, die binden halt den Kunden in ihr App-Ökosystem so ein, dass der Kunde jeden Tag die App öffnet. Jeden Tag diese App öffnet und dann irgendwann was kauft so nebenbei.
Snackt weg.
Ne? Und das ist ja auch nicht teurer, als irgendwie, wenn du jetzt hier zum Starbucks gehst, irgendwie einen Kaffee, Kuchen sind irgendwie 12 Euro, dafür kriegst du schon ein Sommerkleid bei Shein. Kaufst du einfach. So, und die Leute sehen ja auch, ist der gleiche Scheiß bei Amazon.
Die ganze Einschulungsdeko bei meinem Sohn hat 150 Euro gekostet.
Ja.
Also mit Girlanden, Luftballons, volles Programm.
150 Euro, da kannst du ja quasi schon die ganze Schule mit ausstatten, mit Temu-Preisen. So, und das ist ja klar. Viel Plagiat. Vieles ist teilweise nicht kontrolliert. Aber per se ist eigentlich der gleiche Scheiß, den du auch bei Amazon bekommst. Es ist überhaupt nichts anderes. Alles, was du hier in diesem Raum bewegen kannst, alles kommt aus China.
Du nimmst den Zwischenhändler im Endeffekt raus.
Du nimmst den Zwischenhändler weg, du nimmst den Logistiker weg, du brauchst nur noch die Endkundenlogistik dafür. Und ja, das ist schlecht. Es ist aber quasi, ich glaube schon, dass da sozusagen, das ist nun mal die Konsumzukunft. Und den Kunden ist ja offensichtlich Moral vollkommen egal. Als ich das so ein bisschen entdeckt hatte und die ersten Vorträge darüber gemacht habe, da hieß es immer, das ist schlecht. Schlecht für die Umwelt und Konsum. Und es ist den Kunden ja offensichtlich vollkommen egal. Ja. Temu hat über 100 Millionen Leute sozusagen. Und auf den ganzen E-Commerce- und Handelsmessen, in denen wir in den letzten 10 Jahren waren, sozusagen, haben wir immer gesagt, schnelle Lieferbarkeit ist das A und O. Next day, next hour, next 15 minutes. Sozusagen, das ist, was der Kunde will. Und dann kommt Colin Huang um die Ecke, der Gründer von Pinduoduo, und sagt, ich mache super Auswahl, beste Preis.
Ja.
Und dann sagt der Kunde, das will ich.
Ja.
Und der Kunde, der ist bereit für 10% Rabatt, 2 Wochen zu warten. Und jetzt geh mal zurück auf die E-Commerce-Messen. Wenn du das uns gesagt hättest, dann wäre, Markus, so ein Quatsch. Also wir machen jetzt hier so ein Lager, wir sind Amazon, wir investieren 20 Milliarden in CapEx-Logistik-Infrastruktur. Wir wollen am nächsten Tag lieferbar sein, dann steigt die Conversion. So, aber die Kunden sind ja nicht, die Leute sind ja nicht doof. Und ich finde auch diesen Moralvorwurf so ein bisschen albern. Klar müssen Plagiate bestraft werden. Klar dürfen nicht Produkte in den Markt kommen, die sozusagen Sicherheitsnormen sozusagen nicht erfüllen. So, dass Amazon mit den gleichen Wassern gewaschen wie Temu auch. Und je mehr Regeln so aufgestellt werden, die lachen sich doch kaputt. Sozusagen, daran gehen ja quasi unsere E-Commerce-Händler zugrunde, weil sie das nicht schaffen, das umzusetzen. Das schaffen diese Unternehmen natürlich. Und wenn es kontrolliert wird, sind chinesische Unternehmen super compliant, wird sofort abgestellt. Auch Amazon wird es dann sofort abstellen, wenn es kontrolliert und durchgesetzt wird. Aber wir setzen es ja gar nicht durch. Wir sagen ja, wir nehmen einfach alle Ware weiterhin an. Wir könnten ja sagen, guck mal, jedes 10. Paket ist ein Fehler. Bis das nicht behoben ist, kommt kein weiteres Paket in Europa an. Könnten wir ja sagen, könnten wir ja machen. Hätten wir auch das Recht, dazu. Machen wir aber nicht. Nee, machen wir nicht.
Wir sind schon generell als Land sehr wenig protektionistisch und schützen uns selbst.
Auch
oder?
Als Union. Sachen.
Also auch als Union.
Liegt aber natürlich an dieser föderalen Infrastruktur. Ne? Ihr habt in anderen Podcasts bestimmt mal, im Pip war ja auch hier, sehe ich hier an der Hall of Fame. Der schimpft ja auch immer so ein bisschen auf Irland, ne? wo dann irgendwie Amazon und Co. dann ihre ganze Kohle rausziehen.
Ja, ja.
Da machen wir es, das liegt schon an uns. Aber das ist ja auch das Gute. Wenn es an uns liegt, liegt es ja auch an uns, das zu ändern.
Ja.
Sozusagen, wir sind ja nun mal der größte Konsumentenmarkt, auf den ja China auch langfristig angewiesen ist. Who knows, was jetzt mit den USA noch so passiert. Und ich glaube, egal ob es jetzt Energie ist oder Produktion, das Modell, was China in den letzten 20 Jahren mit europäischen Herstellern forciert hat, das müssen wir auch forcieren. Wir sagen, hey, wenn Northvolt die Fabrik nicht bauen kann in Heide für die Batterien, dann baut halt Kattel das. Aber in einem Joint Venture. Da muss quasi immer ein europäisches Unternehmen quasi mit Investor sein. Wir brauchen diese Fähigkeiten in kritischen Komponenten. Batterieproduktion ist eine kritische Komponente aus meiner Sicht. Und die würden das auch machen. Das macht ja total Sinn. Ist ja cool hier. Aber ich mache diese Podcasts auch, um zu verstehen, warum wir das nicht machen. So.
Wollte ich gerade sagen, wo nimmst du dieses wahnsinnige Wissen her? Also du machst die Podcasts seit 20, 25 Jahren alle im E-Commerce. Verstanden. E-Commerce hake ich ab. Energie und Co. Also ich meine, du warst bis vor kurzem, glaube ich, noch CEO von Spryker. Da bist du raus. Ne? Du hast jetzt also mehr Zeit, dich auch um diese Themen zu kümmern. Da hast du aber auch schon Bock drauf, ne? Also Wissen, Wissensaneignung, Expertenaustausch.
Ja, also ich interessiere mich grundsätzlich für alles. Meine Frau ist ja Kinderärztin, da interessiert mich auch dieser ganze Gesundheitsmarkt und wie Softwaresysteme da funktionieren und warum Dinge, also alles, was so Richtung Wirtschaft geht, und das hat Philipp Westermeier im UMR-Podcast gesagt, ist halt, Wirtschaft erklärt die Welt. Ne, warum tun Dinge so, wie sie Dinge tun? Das erklärt sich halt durch sozusagen Incentive-Strukturen. Ne? Das versuche ich zu verstehen. Man trifft interessante Leute. Das ist für mich eine spannende Lernkurve. Im Energiemarkt habe ich selber versucht zu verstehen, was heißt denn das eigentlich für meinen HEMS, also für das Home-Energy-Management-System. Das ist so ein, das betrifft jetzt ja demnächst auch irgendwie alle, nachdem, wenn die ganzen neuen Netzentgeltregelungen jetzt umgesetzt werden müssen, 2026 tatsächlich. Wenn man damit, sagen wir mal, 10, 20, 30 Stunden mal mit spannenden anderen Unternehmern gesprochen hat und auch irgendwie mal zuhört und so Dinge liest, dann wird man ja schnell erstmal oberflächlicher Experte und dann für bestimmte Themen kann man immer tiefer reingehen. Und das ist ja ein Markt, der ist ja nicht fest, der bewegt sich ja sehr schnell. Es passiert also sehr viel. Das heißt ja, Leute, die vor 2, 3 Jahren Experten waren, aber in der Wasserstoffbubble festgehängt blieben, die werden jetzt irgendwie abgehängt von der Batterie-Bubble. Und dadurch, dass ich keine Stakes habe, ich bin ja nicht investiert irgendwie im Energiemarkt. Ich habe nur ein Interesse, dass wir uns da in Deutschland da halt extrem smart aufstellen. Kann man halt ganz gut dranbleiben. Aber es ist quasi, es ist Fluch und Segen zugleich, sich für alles zu interessieren. Wenn wir irgendwie Spanienurlaub machen, dann setze ich mich auch zum Gemüsebauern und überlege, sag mal, wie haben sich die Preise verändert, an wie verkaufst du hier, macht das noch Sinn, irgendwie im Markt in Saint-Denis zu verkaufen, macht es nicht Sinn, das auf dem Großmarkt zu kaufen. Ich finde, das erklärt einfach total viel und man lernt immer spannende Leute kennen.
Okay, also sehr interessiert. Du wohnst ja auch ein bisschen, du wohnst auf dem Bauernhof,
ja.
Ne? Also das heißt so auf Basteln und Machen und Tun, wie funktioniert Photovoltaik und hast du Bock?
Genau, das ist der Hausmeister bin ich, ja.
Der Hausmeister bist du, du hast gesagt, ihr hattet mal 50 Rinder.
Ja.
Und ich glaube, du hast mir erzählt, du hast sie kastriert und auch geschlachtet zum Schluss.
Ja, man muss ja nicht alle Rinder kastrieren, es kommen ja nicht alle als Bullen zur Welt, aber wenn man gutes Rind, wenn man sein Rindfleisch produziert, dann also, Bullenfleisch ist natürlich, Jungbullenfleisch ist das schlechteste Fleisch, was man so haben kann, also versuchst du daraus einen Ochsen zu machen.
Ja.
Und das muss man relativ früh machen, sozusagen, wenn das Tier dann zu groß wird, macht Kastration, ist dann gefährlich für beide Seiten.
Okay.
Aber mein Schwiegervater war der Tierarzt, der hat das ja alles angeleitet und dann hatten wir dann zu Hause auch diese Zangen, ne? Sozusagen, das ist so eine Zange, mit der du dann den Samenstrang im Hoden irgendwie abklemmst und dieses Geräusch dieser Zange sozusagen, wenn du das anlegst, ja, das habe ich nie vergessen.
Das hast du selber gemacht und der Einsatz deines Lebens hast du Bullen kastriert.
Ja, da wird ja betäubt. Ja, man muss ihn ein bisschen festbinden und sowas.
Das muss man machen. Was wiegt so ein Bulle? 6, 7
Das ist ja dann ein Jungbulle, in der Zeit, wo er es macht. Oh, was werden die dann wiegen?
Und 300?
350 vielleicht, ja. 400 Kilo.
Okay, krass. So, jetzt wohnst du ja in Kiel. Also bist ja quasi, Hamburg hast du als, glaube ich, als Dienstort gehabt.
Ja.
Berlin hast du als Dienst. Spryker saß, glaube ich, zumindest in Berlin.
Das ist immer noch Berlin, ja.
Okay. Und das heißt, wo trifft man dich denn? Also wir haben viel wirklich geile Informationen hier bekommen, aber so ein bisschen auch persönlicher Teil. Bist du irgendwo engagiert? Also bist du in irgendwelchen Foren unterwegs? Bist du irgendwie, wo trifft man dich?
Ja, also immer noch so rund um so E-Commerce-Konferenzen. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt hier, also wann K5 das live geht. Genau, K5 hier nächste Woche in Berlin ist ja zum Beispiel E-Commerce-Expo oder bei der Data Unplugged in Münster.
Auf der Bühne, ne?
auf der Bühne, sozusagen Podcast-Studio. Ich werde oft eingeladen auch zu Unternehmenskeynotes, da trifft man mich dann. Ich habe ja neben dem Kassenzone-Podcast noch so einen internationalen Podcast, da bin ich auch manchmal im Ausland und nehme dann, keine Ahnung, mit irgendeinem Gründer in Finnland irgendwas auf. Demnächst bin ich in Istanbul, dann nehme ich mit einer Gründerin auf, die da so eine Handy-Repair-Shops gebaut hat, eine Millionenrunde geraced hat. Das finde ich total spannend, weil quasi insbesondere diese europäischen sozusagen Entwicklungen, so wie funktioniert was, finde ich super spannend, weil wir in Deutschland doch schon sehr in dieser Amazon-Angst-Bubble im E-Commerce unterwegs waren. Und da kann man schon auch viel lernen, was jetzt Unternehmen in der Türkei machen mit Trendyol oder wie ein Allegro groß geworden ist oder wie ein Bol.com in Holland groß geworden ist oder warum Galaxus in Deutschland irgendwie wächst. Also da komme ich schon irgendwie rum. Treffen kann man mich eigentlich jederzeit oft in Hamburg. Da haben wir noch ein Office mit E-Tribes ansonsten oft so in diesem E-Commerce-Umfeld dann oder halt in Eckernförde bei Kaffee und Kuchen. Das ist quasi unsere nächstgelegene Stadt.
Ja, und du bist jetzt quasi, also du bist nicht mehr hauptberuflich CEO eines Unternehmens. Das heißt auch typischerweise, wenn hier ein Mittelständler zuhört, der sagt, ich möchte unbedingt wissen, wie ich dieses Unternehmen digital aufstelle. Auch da wärst du ein guter Ansprechpartner.
Ja.
Das kostet 3,50 Euro Tagessatz. Mit dem Code Alex10-Mittelstars gibt es natürlich 5% Rabatt, ist ja
genau,
auch klar.
Genau, das muss ich mir erstmal zurückrechnen auf den Normalpreis. Ne, so läuft das ja immer bei diesen Rabattaktionen.
Ja, klar.
Gibt auf jeden Fall einen Rabatt. Macht mir auch am meisten Spaß. Also ich merke das immer, wenn ich auch so bei B2B-Unternehmen, die ich vorher noch nie kannte, wenn man da dann in diesen Gruppen sitzt und oft haben die ja dann in ihrer Verbandsstruktur, kriegen ja gar nicht so viel krassen Input und die Probleme sind ja noch krasser als vor 10 Jahren.
Ja.
Das ist ja überhaupt nicht einfacher geworden. Es wird ja eher viel, viel gefährlicher. Vor 10 Jahren konnten wir noch diskutieren, Vendor versus Seller-Programm bei Amazon. Ne? Jetzt ja klar, jetzt werden ja alle in Seller-Programm gekickt, ne? Sozusagen, weil Vendor mit eigenem Geschäft verdient Amazon kein Geld mehr. So, das ist der Drops gelutscht. Aber man konnte noch so ein bisschen diskutieren. Man hatte noch das Gefühl von Freiheitsgraden. So, dass jetzt alles noch viel eingeengter ist, noch viel anspruchsvoller. Man muss jetzt sehr genau überlegen, was macht man eigentlich, was macht man nicht. Und das macht mir so bei B2B-Unternehmen, auch bei ein paar B2C-Unternehmen total viel Spaß, da so reinzuhorchen. Aber es ist nicht einfach.
Nee.
Es ist überhaupt nicht einfach. Und klar, ich bin da so ein bisschen der Bühnenkasper, dann kann man das ganze Vertriebsteam irgendwie mitnehmen und dann ist quasi erstmal große Aufregung. Aber das dann auf die Straße zu bekommen,
ja, genau.
Also Mann.
Ja, ich bin, sag mal, du bist ja lange, lange Zeit auch jetzt schon Unternehmer. Hast du irgend so eine Art Regel oder Lifehack in diesen 20, 25 Jahren kennengelernt, wo du sagst, danach arbeite ich und das hat sich für mich quasi besonders gut herausgestellt?
Was wir ja den Unternehmen sagen, mit denen wir arbeiten, sozusagen beweglich sein und sozusagen sehr schnell adaptieren, gilt ja auch für mich als Unternehmer. Ich habe gelernt, am Ende kochen alle nur mit Wasser. Also ich würde jetzt irgendwie schon mehr als 2-3 Tage brauchen, dieses Ad-Netzwerk-Ding, was hier du machst, irgendwie zu verstehen. Aber am Ende irgendwie versteht man es ja. Man muss sich irgendwie mal reinsetzen und mal gucken. Deswegen ist einfach machen für mich schon noch weiter ein Credo. Und es gibt so eine Regel, das ist die einzige Regel, die meine Kinder sozusagen mitbekommen haben jetzt für ihr Leben. Und nachdem sie erstaunlich stringent auch erleben, dass die gilt in allen Lebenssituationen, dass sie Ruhe bewahren. So, sozusagen nichts ist so schlimm, wie es aussieht, sagen, und nichts ist so überaus gut, wie es immer verkauft wird.
Ja.
Ne? Also das gilt immer. So, und damit, wenn man dabei noch neugierig ist, kommt man eigentlich relativ gut durchs Leben. Und das ist, würde ich sagen, für die meisten jungen Mitarbeiter ist das aus meiner Sicht das größte Issue aktuell. Fehlende Neugier. Sozusagen jeder, der jetzt irgendwie noch 30, 40 Jahre im Berufsleben vor sich hat, wird mindestens 10 Mal seinen Job wechseln. So. Das heißt, die Lernkurve muss jetzt richtig steil sein. Jeden Tag muss man ran. Jeden Tag. Das ist jetzt für mich jetzt irgendwie einfach, weil ich sehr neugierig bin und ich stolpere quasi neue Unternehmungen so rein. Ich muss mich da jetzt gar nicht groß drum kümmern. Aber da muss ich schon sagen, ich bin jetzt auch bei ein paar Vorlesungen gewesen, auch hier in Berlin an der Uni in Potsdam. Diese fehlende Neugier und dieser Spaß auch an was Neuem, das halte ich für sehr kritisch und die zu haben für überlebenswichtig.
Das müssen wir unseren Kindern wieder beibringen, definitiv. Ja. Du sagst, ich glaube, einer der Leitsprüche ist ja auch Innovate or Die. Ne?
Ja.
Das ist ja so das Ding, was du immer wieder rausholst. Das meinst du aber schon ernst. Also Stillstand ist keine Option.
Das meine ich total ernst. Und früher konnte man sagen, Innovate or Die, bla bla bla, ja, Graf, war schön hier im Vortrag, ne? Tschüss. Jetzt machen wir den ganz normale Vertriebstagung weiter. Aber jetzt ist es wahr. Jetzt sind wir quasi in vielen Fällen schon so an die Ecke gedrängt.
Ja.
Jetzt ist es im Grunde, dann sage ich immer, klar, du musst nichts machen, komme ich in 2 Jahren wieder. Weißt du, es wird immer teurer. Also Nichts machen ist die allerteuerste Option. Ja. Die allerteuerste Option. Und das wird jetzt ja immer klarer, dass das so ist. Deswegen, das stimmt schon. Innovate or Die ist halt, ich weiß, dass für große Unternehmen schwierig ist. Ist ja auch für mittelgroße Unternehmen schon schwer, Innovate or Die. Ist ja schon schwer, wenn man schon 3 Mitarbeiter hat. Aber das macht es ja nicht unwahrer.
Nee, das macht es nicht unwahrer. Das stimmt. Da du auch bald los musst, wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen verquatscht. Ich habe so,
war aber auch schon spannend.
Das war für mich super spannend. Habe ich noch so ein paar Fragen mit schnellen Antworten quasi. Aber also wirklich Wahnsinn. Insights, super. Ich bin, ist ein anderer Podcast als sonst, wie ich finde. Aber deswegen auf keinen Fall schlechter, sondern wirklich spannend. KI, Gefahr oder Segen? Wie siehst du das?
Ich wurde mal damit konfrontiert auf einer E-Commerce-Konferenz und ich habe, als das KI-Thema, als es aufgekommen ist, vor 1,5 Jahren, oder wann kam ChatGPT Ende 22 irgendwie raus?
Ja.
Und habe ich mal dann geschrieben, es ist quasi eine Chance für die Besten, eine Gefahr für die Mitte und das Ende für die Schlechten. So, also verschiebt im Grunde genommen mal das Mächteverhältnis.
Ja,
auch stimmt. Eher Richtung Plattform, weil das sind ja die quasi das am ehesten hebeln können. Ja. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht d'accord mit diesem Hype rund um das Universal Commerce Protokoll irgendwie von Google, hey, jetzt wir helfen dir agentic zu sein. Ja, also ich habe in meinem Newsletter habe ich so eine Bild dargestellt von so einem 2 Handelsgefängnissen. Du kommst aus dem schlechten Gefängnis und jetzt wedelt da jemand sozusagen von dem Glasgefängnis mit der UCP Karte und sagt dir, kommen Sie rein, aber die Zellen sind ja nicht kleiner. Und ich sage, ey Jungs, wir haben jetzt irgendwie 3-mal gelernt, wie das Gefangenen-Dilemma funktioniert. Ja, sozusagen, wir kriegen von der Plattform auf den Deckel. Jetzt helft doch nicht noch der Plattform, das Gefängnis zu bauen. Ne? Tritt doch den Stein mal weg.
Ist KI eine Gefahr für die Menschheit, deiner Meinung nach?
Da habe ich jetzt in den letzten Wochen so viele Artikel gelesen und mir Podcasts reingezogen und war eigentlich sehr optimistisch.
Okay.
Bis vorgestern dieses Claude-Bot-Ding irgendwie durch die Decke gegangen bin, dann war ich wieder gerade so ein bisschen pessimistisch. Ich bleibe langfristig optimistisch, sehe aber natürlich die Gefahren, die durch Missbrauch entstehen. Und ich glaube, es geht gar nicht so um so bösartigen Missbrauch, dass jetzt hier irgendwie der Iran oder Russland irgendwas damit macht. Ich glaube, es ist eher so ein dummer Fehler, wie ein junger Systemadmin installiert irgendeine Software, wo dann die Atomcodes sozusagen exposed werden ins Netz. Eher sowas, glaube ich. Das könnte durch KI entstehen.
Das klingt ja schon super. Puh. Trade Sale oder IPO? Also sowohl für dein eigenes Unternehmen oder wie siehst du das Thema?
Eigentlich immer eigenes Unternehmen sozusagen eher mit einem Partner zusammenführen und sozusagen eigentlich so wenig mit der Börse zu tun haben, wie es geht, weil ich glaube, wenn man mal so ein börsennotiertes Unternehmens-CEO fragt, wie geil ist denn eigentlich dein Job? Dann hört man ganz selten, oh, spitze, ich kann machen, was ich will, ich kann langfristige Entscheidungen treffen. Dieses sehr kurzzyklische Berichten, oft ja quartalsbasiert. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nochmal, soll ja für kleine Unternehmen nochmal entschlackt werden, ne? So Halbjahres. Aber
treibt jetzt keine Innovation meistens.
Das, schwierig. Also ich wäre der Falsche dafür. Ich habe ja gar keine Lust, irgendwelchen Leuten zu erklären, was ich irgendwie mache. Und dann unter diesen, also ich verstehe, warum man das machen muss, aber ich habe da jetzt irgendwie wenig Neigung mit in einem börsennotierten Unternehmen permanent erklären zu müssen, warum ich was mache.
Ja. Das haben wir im Podcast vergessen zu erwähnen, du bist ja Offizier gewesen.
Ja.
Weil du bist so, Reserveoffizier, hast du gesagt, warst ja bei der Bundeswehr, musstest ja noch
bei den Pflichtjägern.
Hat's ja Wehrpflicht, genau. Wehrpflicht oder nicht, finde ich das ein spannendes
Ganz
Thema.
Ganz klar,
auch. Weil, warum?
Also ich sehe es ja so ein bisschen, sozusagen auch die Arbeit meiner Frau, die ja Kinderärztin ist, sozusagen bei den Kindern so ein bisschen ein Stückchen Orientierungslosigkeit und sagen, und ich glaube, das muss gar nicht jetzt Wehrpflicht sein, das kann auch ein verpflichtendes soziales Jahr sein, aber es ist ein Jahr, was man zurück an die Gesellschaft gibt, was aber dazu dient, dass Leute gezwungen werden, mal raus aus ihrer Komfortzone zu kommen, was anderes zu sehen. Und egal, ob sie jetzt da beim sozusagen beim Bund so ein bisschen durch die Gegend rubben müssen oder ob sie jetzt im Altenheim arbeiten, das spielt gar keine Rolle. Das tut der Gesellschaft, glaube ich, gut, weil es Leute zusammenbringt und sie rausholt aus ihren aus der TikTok-App.
So ein bisschen, genau, eben auch eine Richtung geben, ne? So eine gewisse Prägung und als Einstieg vielleicht auch im Berufsalltag. Mal irgendwie sagen, es gibt Regeln und hier gibt es der Gesellschaft was zurück. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde jetzt meine Kinder ungern an die Front schicken, deswegen ist Wehrpflicht so ein bisschen schlecht konnotiertes
Wort.
Finde ich auch gut,
aber sozusagen die Leute, die sagen, hey, Gas macht alles viel, viel billiger, das sind ja dann diejenigen, die sagen, okay, aber wenn das so ist, sozusagen, dann erzwingst du ja quasi den nächsten Konflikt sozusagen mit einem Schurkenstaat, der irgendwie Gas liefert. Ja, nee, das, so kannst du es auch nicht sagen, Alex. Das ist, ja, doch, genau so. Kann man sagen, sozusagen Entscheidungen haben Konsequenzen.
Das machen wir mal. Eine Idee habe ich noch. Temu oder Amazon?
Ich bin ja, ich will gar nicht sagen, ein Temu-Freund, aber ich bin sozusagen sehr China-freundlich geworden in den letzten ein, zwei Jahren, weil ich da eigentlich schon mehr Innovation sehe als irgendwie Plagiatism oder Plagiation. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das benennen könnte. Und Temu, Pinduoduo hat ja eine unfassbare Cash-Maschine. Ja. Kann man sich mal gar nicht vorstellen, weil die Sachen so billig von Temu kommen, aber sozusagen, die haben auch schon 50, 60 Milliarden Cash sozusagen, die treiben da den chinesischen E-Commerce vor sich her, die sind im Bereich Factory to Consumer, also das ist schon eine echte Innovation, die da gekommen ist. Shein hat nochmal ein paar andere Innovationen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Was ich interessant fand, ist, diese Schwäche, die Amazon gezeigt hat mit Amazon Whole, wo sie gedacht haben, oh, wir müssen jetzt auch irgendwas bauen, wo wir jetzt mit Direktimporten aus China, Produkt unter $10, damit die Kunden irgendwie bei uns bleiben. Und haben sie irgendwie so echt so eine alberne App gebaut. Ohne Kunden-USP, nur als schlechte Antwort auf Temu. Da hat sie gesagt, krass, das ist jetzt das erste Mal gefühlt, dass sozusagen Amazon sich so eine Schwäche leistet. Wie gesagt, mega Unternehmen, hat ja gerade die Zahlen veröffentlicht, ist wieder irgendwie krass gewachsen.
Aber die verdienen ja das Geld auch primär bei Rechenzentren, Cloud-Lösungen und Co., muss man auch
fairerweise sagen. Ist natürlich jetzt quasi kein Händler mehr, sondern am Ende ein IT-Unternehmen mit angeschlossenem Handel. Und es wird auch zunehmend ein IT-Unternehmen. Ich habe im Podcast mit Frau Heinemann habe ich gesagt, dass es erinnert mich so ein Stückchen wie an die Übernahme von Galeria Kaufhof durch Hudson Bay, diesen kanadischen Investor, 2012 war das. Da hat Hudson Bay genau den Preis gezahlt, den die Immobilien wert sind von Galeria und das Handelsgeschäft mit null bewertet.
Genau.
Momentan wirkt es auch so ein bisschen mit Amazon. Also kaufst quasi AWS und so ein bisschen, Prime und das Werbenetzwerk, aber das Handelsgeschäft bewertest du eigentlich mit null. Zu Recht, weil damit verdienen sie kein Geld.
Ja. Und weil du ja politisch engagiert bist und auch eine Meinung hast, vielleicht ist die letzte Frage, ist echt spannend. Social Media Verbot, ja oder nein?
Ganz klar, ganz, ganz klares Verbot. Also dies, was das mit Kindern macht, vor allem mit Mädchen, also gerne mit 16 sozusagen hartes Verbot bis 16. Die Kinder können irgendwie ein Handy haben, ist kein Problem, können irgendwie Spotify hören und können sie auch gerne schreiben, irgendwie SMS. Aber hartes Verbot von Social Media und klares Zeitmanagement der Eltern. Ja. Also nicht mehr als irgendwie eine halbe Stunde am Tag. Ich habe in einem der Podcasts mit meiner Frau, irgendein Psychologen haben wir das gemacht, der hat dann gesagt, wenn man bereit ist, ein Kind irgendwie mit 10 oder 11 ein Handy zu geben mit WhatsApp, dann muss man auch bereit sein, das Kind in irgendeine dreckige Bar mit Prostitution zu stellen, alleine, nachts. So. Und sich überlegen, kommt das Kind damit zurecht? Ja. Und er hat recht, so ist es.
Kann ich als Vater von drei Kindern, kann ich wirklich nur bejahen und unterstützen. Wir sind leider durch mit der Zeit, habe ich gerade gesagt bekommen. Von daher, Alex, geile Reise, also krasse unternehmerische Reise, aber auch menschlich und auch politisch und auch rein Wissenstransfer, der heute stattgefunden hat, wahnsinnig angenehm. Tausend Dank dafür, dass du uns deine Zeit gegeben hast. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir den Podcast ausstrahlen, das wird super. Danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann kommentieren, liken, followen. Ihr kennt das Spiel. Denkt daran, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Und ich wünsche euch eine wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.